Neues aus dem Fuchsbau.
Schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
Björn. Ich dachte, wir hätten ein anderes Intro, weil wir haben ein anderes Intro und ich dachte, wir hätten auch einen anderen Ansagetext für diese News-Folgen, die wir haben.
Nein, haben wir noch nicht.
Ja, dann musst du dir mal was ausdenken. Sei mal kreativ.
Aber warum?
Warum?
Weil das sind ja auch die längeren Folgen. Das ist ja sozusagen...
Nein, das sind die mittleren Folgen.
Ja, aber das, was wir rausgenommen haben aus den großen Folgen. Deswegen gehört das zu den großen Folgen an sich.
Aber es ist eine mittlere Folge. Du kannst doch nicht den Leuten sagen, dass es jetzt eine längere Folge ist, obwohl es eine mittlere Folge ist.
Wir wissen ja noch nicht, wie lang die wird.
So lang. So.
Ja, schön, mal wieder vorm Mikro zu sitzen. Die heutige News-Folge geht eigentlich darum, was wir so im letzten halben Jahr gemacht haben, wo wir unterwegs waren. Fuchs und Bär und Tour.
Oder Fuchs und Fuchs und Fuchs und dann ein bisschen Bär on Tour.
Ja, es tut mir leid, dass ich dich so viel alleine lassen muss.
Ja, ich muss ja mal zu Hause bleiben, bei dem Haushalt und den Kindern.
Genau, so ist das halt. Kann ja auch mal andersrum sein. Aber auf der ersten Sache, auf der wir waren, waren wir zusammen. Das war nämlich im Januar die BochumCon.
Die BochumCon, ah, das war meine favorite Con of all times.
Genau, das ist eine private Einladungs-Con für die Leute. Wenn wir darüber auf Twitter oder so mal schreiben, wird immer direkt gefragt, oh, in Bochum gibt's eine Con. Das ist eine ganz, ganz kleine Einladungs-Con, und zwar für historische Spiele. Also eigentlich Wargames und ab und zu schafft man es mal, ein anderes Spiel dazwischen zu mogeln.
Du hast Dorfromantik.
Ich habe Dorfromantik gespielt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass alles auch genau im Vorfeld schon geplant ist. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil man weiß schon, was man spielt, wann man es spielt, mit wem man es spielt und kann dementsprechend die Regeln lernen, weiß schon genau, worauf man sich einlässt. Gerade bei den langen Wargames kann man teilweise dann schon die Fraktion vorher eventuell bestimmen. Und so kann sich jeder besser darauf einstellen, was eigentlich so kommt.
Ja, die langen Wargames wie 3 Stunden oder mehr.
Ja, oder noch mehr. Wir haben Oath am ersten Tag gespielt. Also sind wir mittags angekommen und dann hat man nur man hat immer einen Halbtagesslot, man hat 2 Ganztagesslot und der Sonntag ist ein bisschen frei. Und den Halbtagesslot haben wir uns überlegt, da spielen wir die komplette Oath-Kampagne durch.
Naja. Die ist ja Open End, das ist ja gar nicht so.
Ja, aber wir haben gedacht, wir spielen so mal...
Um mal da reinzutauchen.
Richtig lange und viel Oath. Lange ja. Oath haben wir gespielt.
Viel Oath auch.
Aber nur 2...
Jetzt stellt sich ja die Frage, ist es, warum ist das auf einer historischen Con? Und das Spannende bei Oath ist, die Art, wie das Spiel durch die Mechaniken Geschichte erzählt, dafür ist das tatsächlich interessant auf einer historischen Con. Obwohl es Fantasy ist, weil es macht halt, wie Geschichte entsteht und wie Imperien aufsteigen und zerfallen, da kann man viel rausziehen, auch wenn es selber keinen historischen Background hat. Es ist trotzdem, das Thema des Spiels ist trotzdem Geschichte, hauptsächlich. Und natürlich Imperien und sowas. Und ja, wer es nicht kennt, es ist ein Spiel von Cole Worley, was man bis zu 6 Spielern spielen kann.
Ich weiß nicht, ob wir das nach der Erfahrung, die wir jetzt hatten, wirklich zu sechst empfehlen würden.
Es gibt die Runden dafür. Das Spannende ist, dass es Karten getrieben ist, die man entweder auf dem Plan spielt oder als Begleiter bei sich selber hat. Und diese Karten sind eigentlich alle broken. Die machen alle das Spiel kaputt. Also, Stellt euch vor, eine Karte, die das komplette Spiel auseinanderhebelt, mehr oder weniger stark, vor allen Dingen auch nach Situation mal mehr oder weniger stark, vor allen Dingen nach Situation. Und die Idee dahinter ist, wenn aber alle Karten das machen, dann gibt es für die unlösbaren Situationen theoretisch immer vielleicht eine Karte, die das wieder auflösen kann. Und so ist es auch. Also man kann man kann da tatsächlich sich sehr viel aufbauen, wo man denkt, wow, das kann keiner mehr knacken. Und der dominiert total das Spiel, der Spieler, die Spielerin. Allerdings gibt's dann tatsächlich immer noch Möglichkeiten, wie man das wieder auflösen kann. Was ein bisschen die Krux für viele ist, ist, dass das sehr viel Kingmaker ist. Im Schlechten, weil Kingmaker ist ja sehr negativ besetzt eher. Gerade bei uns europazentrierten Spielern. Allerdings auch im Guten, weil das ein Kampagnenspiel ist, wo man die nächsten Partien hoffentlich gemeinsam wieder erlebt. Dass es dann eher die Geschichten erzählt. Weißt du noch, wie ich dir damals da geholfen habe und bla und dann.
Ja, und man kann ja auch versuchen, sozusagen Bürger des Kanzlers zu werden oder Bürgerin und dann mit dem Kanzler zusammen zu gewinnen.
Ja, ob man das dann will, ist die andere Frage, aber theoretisch geht das dann auch und naja, gut, zusammen zu gewinnen ist es. Man startet dann in einer etwas anderen Position. Aber ja, wenn man muss das, ich glaube, man muss das Mindset ein bisschen ändern. Die Sichtweise, wie man auf Spiele, wie man Spiele spielen und auch gewinnen will. Wenn es einem nur ums Gewinnen geht, wird man wahrscheinlich weniger Spaß haben, als wenn es einem wirklich darum geht, diese Geschichte gemeinsam zu schreiben. Naja.
Und das müssen wir sagen, wir hatten eine Sechserpartie, also zwei Sechserpartien in 7 Stunden oder so. Also wir haben um 14 Uhr oder 15 Uhr angefangen und um 22 oder 23 Uhr aufgehört mit einer Essenspause zwischendrin.
Mhm.
Und es waren zwei epische Partien. Also so viel Story habe ich noch nie am Tisch erlebt bei Oath. Also das war schon toll. Ob ich es trotzdem noch mal zu sechst spielen würde, weiß ich nicht, weil es hat sich schon sehr, sehr lang gezogen, weil immer, wenn man gesehen hat, dass jemand vorm Sieg war, war immer jemand da, der das eigentlich verhindern konnte.
Oder zumindest versucht hat. Wenn man immer auf den Stärksten draufhaut, dann. Aber wie gesagt, das ist eine andere Sicht von Spiel überhaupt.
Mhm.
Und das ist wirklich ganz spannend. Und ich bin immer noch der Überzeugung, Oath macht so viel Neues. Ich bin wirklich darauf gespannt, was dann in ein paar Jahren kommt, wo man sich einzelne Teile da rausnimmt, andere Designer oder der gleiche Designer, und dann sagt, okay, dieses einzelne Sub-Element aus Oath nehme ich jetzt und baue daraus nochmal ein komplett neues Spiel. Es bietet so viel rohes Potenzial, würde ich sagen, dass ich wirklich gespannt drauf bin, auf das, was nach Oath kommt. Also wirklich, es gibt eine Welt nach Oath, obwohl dieses Spiel relativ unbeachtet ist. Naja, spannende Dinge erwarten uns.
Ja, für Freitag war dann mein absolutes Lieblingsspiel in dem Genre geplant. Und wir haben Elisabeth gespielt, eine Einführungspartie, mal wieder mit Neulingen. Mache ich ja auch immer wieder und mache ich auch immer wieder gerne. Ja, wir haben auch 12, 13 Stunden gespielt. Wir haben wieder sehr lang gespielt.
Ich habe, glaube ich, jetzt meine Lieblingsfraktion gefunden.
Heiliges Römisches Reich.
Heiliges Römisches Reich, das ist Macht in Kunst und unterstützt Künstler und heiratet so ein bisschen. Das ist ganz angenehm. Ich habe mich ein bisschen betrogen gefühlt von dem Spanier, der irgendwie sehr aggressiv war. Diesmal war es aber ein wirklich stark spielender Spanier, muss man sagen. Ein Boardgame Historian war das.
Genau, der Lukas hat Spanien gespielt. Der hat sich als Neuling getraut, Spanien zu spielen. Das fand ich cool.
Da hat man wirklich die meisten Dinge zu tun, weil man ist quasi überall auf der Karte vertreten, ne, würde ich so sagen. Und ja, jetzt habe ich auch ein bisschen Lust auf den Spanier bekommen, aber ich bleib bei meinem Heiligen Römischen Reich. Das hat eine coole Submechanik, dass es halt Söldner anderen Leuten geben kann. Und
ja,
dafür auch Dinge.
Und damit Leute echt ärgern kann.
Nein, ich habe das ausgeglichen.
Nein, du hast es nicht ausgeglichen.
Du warst halt nicht.
Du hast mich übers Ohr gehauen.
Habe ich gar nicht. Ich habe offen und ehrlich gespielt. Jeder, der meine Söldner wollte und mir was dafür im Gegensatz gegeben hat und nicht nur, ich gebe dir die, du kannst mir die geben, aber ich gebe dir nichts dafür. Ich meine, so funktionieren Söldner nicht, ne? Aber ja. Ist okay.
Ich habe Frankreich gespielt, hat sehr viel Spaß wieder gemacht. Ich habe Frankreich, ich war mit den Punkten ganz gut dabei, aber im Endeffekt.
Du wolltest mehr heiraten, oder? Hat's geklappt?
Ja, es hat mit dem Heirat nicht ganz so gut geklappt, aber ich muss auch sagen, dass ich dieses Mal unheimliches Kartenpech hatte, denn es ist ja auch ein Card-driven Wargame und ich hatte die ersten 3 Runden und man spielt nicht so viele Runden, hatte ich sehr geringe Kartenwerte nur auf der Hand und du hast halt immer eine 5 mindestens, das ist deine
Heimatkarte.
Deine Heimatkarte. Und ich hatte halt sonst ganz viele Einsen und Zweien auf der Hand und habe halt relativ wenig machen können. Also ich habe ein bisschen Pech in der Kartenhand gehabt. Habe dafür aber, glaube ich, relativ gut gespielt und es war wie immer ein tolles Erlebnis.
Und Frankreich ist ja auch so eine Nation, du startest und dann wirst du erstmal bedrängt von...
Du wirst immer kleiner, das muss man halt auch aushalten können.
Von Spanien und von den Hugenotten oder von den... von dem,
ja, der Philipp hat auch ganz schön
gut gespielt.
Ja, als Protestant,
der hat ja auch gewonnen. Der hat ja auch meine Söldner angenommen.
Der hat deine Söldner bekommen.
Ja. Und dieser Spanier, der hält sich überhaupt nicht an Dinge. Und der türkische Spieler, der hat dann auch noch. Der wollte schon früher mit unseren Agreements brechen. Hat's dann noch. Ja. Ich konnte das dann noch hinauszögern, aber ich meine. Vertrag ist Vertrag, meine Freunde.
Wir haben auf jeden Fall sehr wilde Verhandlungsphasen gehabt. Teilweise auch offen am Tisch. Also teilweise ist man weggegangen, teilweise haben wir einfach offen am Tisch verhandelt, was ich gerade mit Neulingen manchmal gar nicht so schlecht finde. Tina hatte mit England, glaube ich, auch relativ viel Spaß.
Ich glaube, in England kann man generell in dem Spiel sehr viel Spaß haben.
Ja, das ist einfach so vielseitig. Also ich liebe es, England zu spielen.
Weltumsegelung können fast nur die machen, oder? Vielleicht noch die Spanier ein bisschen.
Du kannst als...
Heilige Römische Reich kann ich Weltumsegeln?
Nein, aber du kannst als...
Was man als Heiliges Römisches Reich machen kann, ist Venedig wegnehmen am Anfang dem Spanier. Das war lustig.
Ja. Nein, als Osmanenführer. Du kannst halt eigentlich da auch ein bisschen anders spielen und da auch auf die Weltumsegelung mit Punkten gehen. Aber im Endeffekt hat der Protestant es geschafft, wirklich mit einem Protestantismus-Sieg zu gewinnen.
Respekt.
Ne? Das habe ich vorher auch noch nicht so erlebt. Also relativ cool. Wir haben nachher keine Chance gehabt. Auch da, wir hatten echtes Würfelpech. Also irgendwie 12 Würfel gewürfelt, 3 durch oder so. Aber das ist halt das, worauf man sich einlassen muss, wenn man solche Spiele spielt. Mir geht es da auch nie ums Gewinnen. Also klar, ich spiele so, dass ich gewinne. Aber es ist nicht das Wichtigste. Und ich bin nicht traurig, wenn ich dann verliere, weil wir haben epische Momente am Tisch gehabt. Und das ist für mich das Wichtigste. Und wir haben wieder Leute dazu gebracht, mehr Elisabeth spielen zu wollen. Eigentlich wollten wir uns auch direkt danach verabreden, um an Karneval wieder Elisabeth zu spielen. Das hat aber bei mir einfach nicht hingehauen.
Tja, schade, schade.
Ne? Aber dementsprechend auch hier wieder nur glückliche Menschen am Tisch. Ja. Für mich leider, der Samstag war dann ein blöder Tag, weil ich war eh schon Donnerstag, Freitag krank und Samstag ging dann gar nichts mehr. Also ich habe den Samstag, obwohl wir eigentlich Pax Britannica spielen wollten und ich habe dann mit den Jungs geredet, mit denen wir zusammengespielt haben und habe halt gefragt, ob es irgendwie möglich ist, dass ich entweder vom Plan her schon nur jemanden spiele, bei dem es nicht wichtig ist, wenn ich nicht mitspielen kann. Und das hatten wir dann auch so geplant. Und dann konnte ich halt wirklich auch am Samstag sagen, nee, klappt leider nicht. Ich bin dann zur Apotheke gelaufen und war den ganzen Samstag im Bett und bin nur zum Essen runtergekommen.
Pax Britannica. also was ich direkt von Anfang an wusste, das hat nichts und gar nichts mit den anderen Pax-Spielen zu tun. Weil es sich tatsächlich auf dieses historische Pax Britannica-Zeitalter bezieht. Und da, obwohl es lateinisch ist, habe ich, meine erste Vermutung war, oh cool, wir spielen Stämme in Großbritannien, so zur Zeit der Römer vielleicht, und können dann Wikinger-Invasionen wegschlagen, Römer, und nein, war es auch nicht. Es ist dann eher so die industriell, um die Industrialisierungszeit, so global auf jeden Fall. Wir haben eine wunderschöne Weltkarte, die man quasi, wo der Nordpol quasi in der Mitte der Karte ist, mehr oder weniger, und dann schlängelt die sich so einmal halb rum. Und ich hab Japan gespielt, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Das war auch eine coole Entscheidung. Ich habe mich dann mit den anderen Großmächten, ich glaube, man kann das zu 7 oder 6 spielen. Also
zu 6.
Oder zu 8. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall kann man da ganz, ganz, ganz viele Großmächte spielen. Und dadurch, dass ich Japan war, hatte ich auch ein klareres Ziel gehabt, nämlich China zu erobern, zu wirtschaftlich Beziehungen aufzubauen und möglichst die anderen übertrumpfen am Ende, wie dass man dann, also das spielt jeder gegen jeden, aber man hat auch Verbündete und man kann sich auch einigen. Ja, zu siebt, genau. Wir waren noch zu sieben. Mindestens, ja, ich glaube zu sechs oder zu sieben waren wir auch. Ja, in Amerika und so weiter, ja, da hat Japan noch nicht so viel mit Amerika zu kämpfen gehabt. Jedenfalls habe ich da in Japan gesessen und habe mich dann mit, ich glaube es waren die Briten, mit denen habe ich mich dann geeinigt, wie wir uns am besten China aufteilen und dann haben wir, oder waren es die Franzosen, egal, einer von diesen Europäern, die sehen ja alle gleich aus für uns Japaner. Ist so. Und ja, dann haben wir, das wie gesagt, schön uns Japan, als Japaner haben wir uns dann schön China aufgeteilt und haben auch ordentlich Siegpunkte gesammelt. Das war auch das Spiel.
Es sah halt sehr rechenintensiv aus.
Ja, das ist so ein bisschen Einkommen. Das ist so aus der Hölle der 80er Jahre.
Genau, also man muss sich überlegen, das ist ein fast 40 Jahre altes Spiel. Genau. Das ist von 85.
Dafür spielt es sich erstaunlich gut noch, ne? Solange jemand anderes diese ganzen Verwaltungshacks Rechnungen gemacht hat und wie man dann sein Einkommen bekommt. Es ist halt so ein Erlebnis, wo man auch mit anderen Großmächten dann so in Verhandlung tritt. Und das ist halt sehr, also ich habe dann versucht, so ein bisschen mehr Witz reinzubekommen, indem ich dann Gerüchte gestreut habe. Und auf Zettel haben wir uns dann Nachrichten zugeschickt. Und dann hat der Europäer dann so Nachrichten bekommen wie, werter König von England, der Franzose sagte mir, Sie wären ein Pupsgesicht und so. Und so hat man dann die Verhandlungen geführt. Ja, es hat tatsächlich mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Und es war auch relativ spannend. Und wir sind dann auch auf so eine, wenn man dann die Mechanik spielt aus diesen 80er Jahren und mittlerweile weiß man ungefähr, was man dann machen kann, wenn man gewinnen will, dann kann man auch gut Siegpunkte erzeugen. Was dann historisch allerdings nicht dem, also wenn man das System spielt anstatt die Historik, dann wird es ein bisschen schwierig. Aber ja, es ist spielbar. Es ist ein Erlebnis gewesen und richtig gut, was man da mit diesem System noch machen kann. Und es ist wirklich alt. Es ist wie gesagt, aus den 80ern. Und es war wirklich trotzdem spannend. Also ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Once in a lifetime. Obwohl ich da so ein bisschen, naja, gut. Man muss mal über seinen Komfortzone hinausgehen und es mit Japan würde ich das jederzeit wieder spielen, weil ich das jetzt mal gespielt habe mit Japan.
Und ich meine, wir haben das in der Bochum-Con ja in dem Jahr davor ja auch schon mal gemacht. Da haben wir John Company gespielt.
Und Pax Pamir.
Und John Company zum Beispiel war für uns ein Spiel. Das habe ich mir angeguckt und habe mir gedacht, oh nee, da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Und dann hast du es gespielt und man hat sich das genauer angeguckt und es hat einen geflasht. Also weil auch damals sind wir da so reingekommen.
Genau, das war der Anfang von meiner Cold Worldy, wo ich wirklich diesen Autor zu schätzen gelernt habe, weil John Company Second und First. Wir haben damals noch First gespielt. Und es ist sogar, obwohl wir Second jetzt haben auf Englisch und bald auch auf Deutsch, ist es so, dass es dass selbst die erste Edition macht für mich so viel spannende Dinge wieder, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich auch die erste Edition haben.
Und dann habe ich sie ihm besorgt.
Und dann hat, wenn ich Martina sage, ich hätte gerne das Spiel, dann ist das schön. Full Metal Planet. egal.
Ja.
Ja, Pax Britannica.
War aber auch eine Tagesparty. Habt ihr da abends noch irgendwas gespielt?
Nö, wir haben dann irgendwann, ich weiß nicht, ob wir gesagt haben, okay, der hat dann gewonnen, ob jemand tatsächlich gewonnen hat oder wir dann gesagt haben, okay, wir brechen das jetzt. Ich glaube, wir haben gesagt, wir brechen das jetzt hier ab. Wir wissen auch, wo es hingeht und so weiter. Und es war aber wirklich, 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 so ein Spiel möchte ich nochmal spielen mit einem anderen Thema, wo ich so ein Weltherrscher bin und man wirklich sieben andere Herrscher am Platz hat, wo man dann aber wirklich noch mehr machen kann, mehr Forschung. Na. Es hat mich tatsächlich so ein bisschen, obwohl es aus den 80ern war, an diese Mega-Games erinnert. Es gibt von Shut Up and Sit Down dieses eine Watch the Skies heißt das Mega-Game, wo man wirklich mit 40, 50 Leuten spielt und jeder spielt dann so ein ganzes Kabinett von Staatsmännern. Mit UFOs hätte ich das besser gefunden, aber...
Ja, ja. Dieses Abbrechen zum Beispiel, ich glaube, das ist für Eurogamer relativ schwierig, sich das vorzustellen. Das passiert aber bei den großen Wargames relativ häufig, also auch wenn man Partien spielt von anderen Spielen, wo völlig klar ist, der eine wird jetzt gewinnen und wir können jetzt noch zwei Stunden weiter würfeln, aber die Übermacht des einen ist einfach so groß, dann bricht man schon mal häufiger so Partien ab und das hat nicht ein Gefühl von, oh, wir sind jetzt unvollständig oder so.
Ja.
Sondern das passiert dann schon mal häufiger. Das ist jetzt so bei 2-3 Stunden Eurogames oder so, würde ich das jetzt, glaube ich, nicht so, habe ich das noch nicht so erlebt. Da ist, wenn man was abbricht, ist immer relativ frustrierend. Während das bei den Wargames, wenn wir sagen, man hat dann da abgebrochen, das ist wirklich eine gemeinsame Entscheidung. Und das ist meistens an einem Punkt, wo man einfach nur noch weiterspielen wird und wo man meistens dann auch schon 10 Stunden gespielt hat oder so.
Es waren auch super, also was mich jetzt so ein bisschen traurig macht eigentlich, weil das werde ich mir mal besser merken, sondern muss ich mir mal die Fotos angucken. Ich habe mit ganz vielen netten Menschen an diesem Tisch gespielt, auch bei Elisabeth. Und ich kann mich nur noch an einzelne erinnern. Ich weiß, dass du mitgespielt hast bei Elisabeth. Es ist... aber es war eine super angenehme Partie, auch meine Kontrahenten und so. Es war einfach wirklich ein sehr, sehr schönes Spielerlebnis. Naja, Pax Britannica war das.
Genau. Und der Sonntag war dann frei. Ich habe mich irgendwie wieder aus meinem Bett gequält.
Da waren viele schon in so einem Abreisemodus, ne? Das war, da hat man dann gesagt, okay, wir müssen bis 14 Uhr oder so hier raus sein oder noch früher, glaube ich. Und,
nee, das war schon so bis für, also es war nach dem Mittagessen war so geplant, ja. Und dann hat man halt nur in Anführungszeichen einen Slot für 4 oder 5 Stunden und einige sind an dem Sonntag halt auch schon früher abgereist. Wir haben halt beim Plan extra entschlossen, dass wir den Sonntag freilassen, da halt keine festen Slots mehr hinlegen, weil man hätte jetzt auch einen festen Halbtagesslot planen können wie den Donnerstag. So dass man sich einfach teilweise über die Con hinweg hat man sich dann für Sonntag verabredet oder man hat sonntags morgens einfach geguckt, auf was haben sie Lust zu spielen. Und ich weiß, dass auf jeden Fall an 2 Tischen, es kann aber auch abends gewesen sein, Famous Traffic gespielt wurde.
Genau, das wollte ich
an
auch noch,
2 Tischen gleichzeitig.
Das wollte ich auch noch erwähnen. Das einzige Spiel, glaube ich, von Cold Worldy, was ich noch nicht selber gespielt habe, das in Famous Traffic, das sieht auch am wenigsten aus von allen, also du hast am wenigsten Komponenten und es erzeugt trotzdem diese berühmte Spielerinteraktion, für die Worldy-Spiele alle wirklich bekannt sind. Und er hat auch Pläne, das irgendwann komplett neu zu machen. Es wird dann wahrscheinlich wieder so ein Ding wie John Company Second, wo man wirklich alles neu macht.
Genau, also weil wir haben es nicht und man, also das ist wirklich ein Spiel, was mir auch noch nicht über den Weg gelaufen ist, sonst hätte ich das auch schon irgendwie gekauft.
Und ich bin auch da wieder gespannt, was er mit der 2. Auflage draus macht. Ich habe, wie gesagt, das John Company First Edition habe ich 2-3 Mal gespielt. Das Second Edition habe ich dann mit Cold Worldy ja gespielt auf der Spitze.
Was wir noch gar nicht wissen. Ach so, nee, wissen Sie wirklich nicht, weil unsere Spielfolge haben wir noch gar nicht aufgenommen.
Ja, ich habe das bestimmt, also als ob ich das nicht irgendwo schon mal erwähnt hätte. Auf jeden Fall hat Cold Worldy das an einem Spielbox-Stand dann, weil der Spielbox macht das ja auf Deutsch. Genau dann ist das übrigens zu Essen, ist auch unser Englisches angekommen.
Genau.
Während wir im Essen waren. Und dann hat Cold Worldy war auf der Messe und hat das, konnte mir einen Platz ergattern und konnte dann, John Company Second Edition von Cold Worldy erklärt an dieser Runde spielen und ich habe es gewonnen, indem ich die Company, die haben mich nicht in die guten Sitze in der Company, dann habe ich in zu Hause halt mehr gemacht, also in England, und habe dann die Company ruiniert, bewusst. Habe dann das, was ich konnte, noch ausgegeben, um die Company wirklich aktiv zu ruinieren. Und bin dann mit dem besten Outcome in der Heimat, weil ich die meisten Webstuhlfabriken hatte und sowas dann und die Ämter dann auch so die Gesetze so erlassen habe, dass das mehr gibt, habe ich wirklich viel mehr Siegpunkten als die anderen rausgekommen. Ja, das ist John Company, da müssen wir mal extra drüber reden. Das ist
ja natürlich
wirklich auch wieder was ganz anderes als alle anderen Spiele.
Während wir gerade aufnehmen, ist die deutsche Auflage von Spielworks ist unterwegs. Die kommt jetzt langsam Stück für Stück an.
Ja. Und ja,
das heißt, wenn ihr das hört, ist die bei uns vielleicht schon angekommen.
Wir sind aber am Sonntag, Du hast Dorfromantik gespielt.
Ja, das war für mich total wichtig, denn Dorfromantik ist ja ein Spiel, was jeder so spielen kann, wie er es spielen möchte.
Ja.
Und für mich war es wichtig, mal zu gucken, wie spielen das denn die Wargamer.
Mhm.
Und es war faszinierend zu sehen, dass die mit einem Punktestand von 158 angefangen haben.
Ist das viel?
Ja, normal hat man so zwischen 100 und 120 in der ersten Partie, wenn man...
Es sind Hexfelder, sie sind effektiv.
Ja, also... das war echt faszinierend zu sehen. Und was für mich auch faszinierend war, war ja, dass sie nicht aufhören wollten. Also man hätte dann ja nach den 45 Minuten hätte man ja einfach sagen können, okay, wir spielen jetzt was Richtiges, ne? So im Wargamer, in der Wargamer-Denke, aber wir haben komplett durchgespielt bis zum Mittagessen.
Und ihr habt es gemacht. Ich habe währenddessen Pax Pamir gespielt, denn Pax Pamir ist so neben Root das rundeste Spiel von Cole Worley. Und was ich eigentlich immer gerne mitspiele, weil es auch super viel Interaktion hat und immer passiert irgendwas, immer werden Geschichten erzählt. Und auch wenn ich nicht gewinne, und manchmal hat man da auch einfach, man weiß schon, man hat sehr schwer in dieser Situation zu gewinnen. Es ist ein Spiel von Gelegenheiten, wo man genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn man dann genau das Richtige macht, dann kann man da den Sieg so sich wegholen. Und so fühlt sich das ganz oft auch an. Und es war eine wunderschöne Partie. Und auch eine Einführungspartie für viele. Und wir haben mit diesem Inlay gespielt, was, ich glaube, wir waren mit Tina.
Ja, genau, wir hatten Tinas Spiel.
Das Inlay von ihr ist einfach so schön, dass ich mir das auch gekauft habe. Das hat diesen Stil von John Companies nochmal in Holz dann nochmal weitergeführt. Das ist echt nicht nur das John Company.
Pax Pamir.
Pax Pamir, das hat wirklich schon so schönes Material und dann noch das dazu. Es ist einfach großartig. Jo.
Und ich denke halt auch immer, dass so ein paar exzellente Spiele, die man hat, da kann man sich auch ruhig ein Inlay.
Ich pimpe lieber meine Top 25 Spiele, als dass ich mir noch drei andere Spiele kaufe mittlerweile. Wenn die wirklich gut sind dann und ich die wirklich öfters spielen will, dann habe ich auch Spaß daran, die wirklich dann aufzuwerten.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass wir in einer Luxussituation sind.
Ja.
Ne? Also.
Wir sind alles privilegierte Europäer.
Ja, noch ein bisschen mehr.
Auch das.
Aber das war die Bochum-Con. Wir sind dann nach Hause gefahren. Ich war krank weiterhin. Aber es war wie immer ein Erlebnis und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.
Ja, sehr gerne.
Das Datum ist schon immer durch und liegt für uns diesmal ein bisschen döver.
Naja, dann ist es so.
Aber wir freuen uns trotzdem darauf. Ja, das war die Bochum-Con. Jetzt war ich dann alleine unterwegs und das werde ich auch nur ganz kurz ein bisschen streifen, weil ich überhaupt nicht weiß, wie sehr euch das interessiert.
Ist auch total unspannend, wenn du alleine unterwegs bist.
Ja, das stimmt. Also es ist auch so, dass wenn man viel zusammen unterwegs ist, dann ist das auch immer ganz komisch, wenn man alleine unterwegs ist. Aber Spiel des Jahres Veranstaltung und gerade die Spiel des Jahres Klausur im Mitte Mai, wo ich dann war, da kannst du halt nicht mit. Ne? Also.
Wie war da die Elisabeth-Partie?
Leider keine Elisabeth gespielt. Mhm. Es ist so, dass wir bei der Klausur, das ist das, wenn wir uns treffen, was am ehesten sich wie Arbeit anfühlt. Mhm. Eine schöne Arbeit, aber es fühlt sich wie Arbeit an, weil wenn wir uns sonst treffen, spielen wir ja ganz viel innerhalb der Jury. Wenn wir uns aber zur Klausur treffen, wird weniger gespielt, sondern wir reden ja ganz viel über die Spiele. Was immer schön ist, dass wir, wenn wir uns donnerstags treffen, spielen wir ganz häufig entweder die Spiele, die so auf unserer Top X sind, mit der Jury vom Kinderspiel. Und andersherum spielt die Kinderspieljury mit uns die Kinderspieltitel von ihren Top X. Sachen. Das heißt, ich finde das immer total spannend, weil ich halt einfach die ganzen Kinderspiele kennenlerne, die meine Kollegen und Kolleginnen aus der Kinderspieljury für Top X würdig halten. Ne? Und das sind ja dann nicht alle Spiele, die ihr später auf den Listen seht, sondern da fliegt ja noch einiges raus. Und das ist immer ganz spannend, dass man sich so gegenseitig was zeigt und dadurch einige Spiele auch nochmal spielt. Was jetzt aber nicht unbedingt so für mich noch einen ausschlaggebenden Punkt hat. Also wenn ich in die Top-X-Klausur gehe, also wenn ich in die Klausur gehe, weiß ich eigentlich schon sehr deutlich, was für mich meine Top-Spiele sind.
Man muss auch immer wieder dazu sagen, Spiel des Jahres ist auch nicht darauf ausgelegt, irgendwie die Überraschungen bei den Nominierungen oder die Überraschungen wenn es dann Spiel des Jahres wird. Klar ist das so ein bisschen bang und wenn es dann Favoriten gibt, dann ist klar, dass das oder zwei gleichwertige Spiele gibt, weiß man nicht so genau, aber es ist ja keine Veranstaltung oder kein Verein, der legt das ja nicht darauf an, zu sagen, oh, jetzt überraschen wir sie alle und kommen hier mit was völlig Neuem und Innovativem, sondern wenn man den Kritikern in der Jury folgt und guckt, was die so machen und was die so sagen über nicht nur ihre Lieblingsspiele, sondern auch die Dinge, die wo sie sagen, okay, das ist vielleicht nicht mein Lieblingsspiel, aber es funktioniert gut für Familien und für alle und dann kann man schon sowieso mehr absehen, wahrscheinlich, für die Leute, die das richtig dann lesen können, was denn wohl nominiert wird oder was
aber selbst für in erweiterten uns, Listen steht. Aber selbst für uns ist das ja immer wieder eine Überraschung. Es ist ja nicht so, dass ich in diese Klausur gehe und weiß, was obendrauf stehen wird.
Nö, das ist klar.
Weil das ist halt ein Prozess und ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir alle eine bestimmte Anzahl an Top-X-Titeln mit reinnehmen dürfen in diese Klausur und zum Glück überschneiden die sich, so dass wir dann im Endeffekt auf dieser Klausur über 30 bis 40 Spiele reden. Wenn man das sagt, hört sich das nicht so viel an, aber das bedeutet eigentlich, dass wir über dass wir einen ganzen Tag über Spiele reden. Und das ist das, was ich meine, was sich halt am ehesten vielleicht ein bisschen wie Arbeit anfühlt. Weil es halt nicht Spielen ist, sondern es ist dann wirklich die Spiele werden dann nochmal vorgestellt. Und auch wenn nur ein oder eine Kollegin die als Top-X-Titel mitgenommen hat, dann reden wir über dieses Spiel. Und dann wird darüber diskutiert vielleicht nochmal. Es werden Pros und Kontras ausgetauscht von verschiedenen Seiten. Mal ist das hitziger, mal weniger hitzig, das kommt immer so drauf an, wer für welche Spiele spricht, wie emotional das gerade wird, weil wir sind ja alles BrettspielkritikerInnen und wir sind aber auch alles leidenschaftliche SpielerInnen und dementsprechend ist das schon so, dass da auch die Emotionen immer mal wieder hochkochen und man aber auf einem sehr hohen Level miteinander über Spiele diskutiert und wir sind 11 Leute gewesen auf der Klausur, also 11 Jurymitglieder in der roten und anthraziten Jury. Und dann könnt ihr euch vorstellen, ein Spiel braucht einfache Mehrheit. Und dann kommt das wie so in Recall, so erkläre ich das immer, ne, solange wenn man Castingshows kennt. Dann kommt es halt eine Runde weiter, steht dann wieder auf der Liste und dann wird weiter diskutiert und dann überlegen wir uns, welche Spiele nominieren wir. Welche Spiele passen auf die erweiterte Liste, weil die erweiterte Liste soll dann halt auch immer so ein bisschen eine Bandbreite widerspiegeln. Da soll halt auch immer ein recht leichtes Spiel draufkommen und es soll so zeigen, was alles möglich ist in diesem Jahrgang, aber im Endeffekt muss man halt auch immer sagen,
es müssen gute Spiele drauf.
Es müssen nicht nur gute, es sind die herausragenden Spiele. Also alle Spiele, die wir eigentlich mit in diese Top X schon nehmen, sind die besten 30, 40 Spiele aus dem Jahrgang. Und die Spiele, die es dann wirklich auf die Listen schaffen, das sind die herausragenden Spiele. Deswegen sind auch so Listenplätze, ich finde das immer so ein bisschen schade, dass die oft nicht so beachtet werden. Aber das sind die herausragendsten Spiele, die wir finden konnten in diesem ganzen Jahrgang.
Und selbst da, ich meine, wenn man einigermaßen versucht, dieses Kritikergeschäft ernst zu nehmen und sich dann damit beschäftigt, was dieser Preis will, und du dann die Spiele spielst, dann kann man, würde ich behaupten, wenn man einigermaßen ordentlich Kritikertätigkeiten machen kann, kann man schon sagen, okay, dieses Spiel hat sehr viel Potenzial, um auf die Liste zu kommen. Machen wir uns nichts vor, bei Dorfromantik ich das gesehen und du hast das gesehen, haben wir gesagt, okay, das ist richtig gut, das wird wahrscheinlich weit kommen. Das haben wir vielleicht nicht immer so am Anfang so gesagt, aber wenn du mich gefragt hast, ich gesagt, wow, für mich ganz klarer Favorit für Spiel des Jahres. Und bei Challengers ging mir das ähnlich, das habe ich auch gedacht, okay, das ist, wir wussten damals noch nicht, ob was anderes kommt, ne, aber es kann immer nochmal kommen, okay. So ein Cascadia kam ja auch aus dem Nichts.
Oder
so ein Living Forest, was Dune Imperium. Ja, nee, da rede ich gar nicht mehr mit euch drüber. Also Dune, naja, egal, lassen wir Dune Imperium hier raus, was eindeutig, egal.
Genau.
Nein, aber ich sag nur, dass man halt dann, okay, sehen kann, wenn man das Kritik vernünftig betreibt, kann man sagen, okay, für diesen Purpose, für diese Bestimmung für Spiel des Jahres ist das ein richtig guter Kandidat. Und dann muss man ernsthaft sagen, dass man bei 11 Kritikern kann es dann immer noch passieren, dass ein That's Not a Hat auf der Liste landet, wo ich mir denke, fühle ich nicht. Ich persönlich, aber das ist dann...
Ja, aber das ist ja das Coole, dass wir 11 Kritikerinnen sind. Das ist halt einfach, es geht nicht, also wir, ich glaube, dass wir alle recht gut darin sind, nicht nach dem eigenen Geschmack nur zu beurteilen.
Ja.
Aber durch diese Breite von 11 KritikerInnen und 11 Leuten, die mit nochmal ganz vielen unterschiedlichen Gruppen spielen, hast du halt einfach, finde ich, eine sehr gute objektive Bandbreite. Aus dem subjektiven Gefühl heraus ja oft Spiele zu kritisieren, weil das ist ja nicht objektiv, eine Waschmaschine läuft so und so viel Durchgänge lang. So kritisieren wir ja nicht Spiele. Ne?
Ja.
Ich spiele das Spiel 300 Mal und dann sind die Komponenten kaputt oder so. So testen wir ja nicht. Sondern wir schauen ja auch immer, wie viel Spaß macht das, wie gut kommt das an, wie gut ist die Regel. Es sind ja ganz, ganz viele Punkte, die wir uns anschauen. Aber wir haben ja kein objektives Punkteraster, was wir abarbeiten. Aber ich glaube, durch diese Vielzahl an KritikerInnen-Stimmen plus den verschiedenen Spielegruppen, was da alles mit reinfließt, glaube ich, haben wir eine ganz gute Chance, objektiv auch zu urteilen.
Und deswegen, That's Not a Hat ist anscheinend ein richtig gutes Spiel, auch wenn dann einige Kritiker dann sagen, okay, sehe ich nicht, aber dann muss man sagen, okay, wenn genug Leute das dann trotzdem bei anderen gefühlt und gesehen haben, dann gehört das auf die Liste, ne? Ganz klar. Und dann muss man auch dahinter stehen als Spiel des Jahres Jury-Mitglied. Und das ist ja immer eine gemeinsame Sache, die ihr dann macht. Und deswegen verstehe ich auch, was ihr ja auch nicht macht, ganz, ganz klar, wenn ihr anfangt zu sagen, das Spiel ist nicht auf der Liste oder hat es nicht geschafft, weil
das machen wir ja nicht.
Eben, das macht ihr ja nicht. Und wenn ich dann höre, ja, die Regel war anscheinend zu schlecht, dann sind das alles Mutmaßungen. Da weiß keiner wirklich was davon, weil ihr das gar nicht kommuniziert. Und das ist ja auch richtig so, weil sonst wird man, wenn man da anfängt zu sagen, okay, das ist nicht weil, das ist nicht weil, das ist nicht weil.
Dann würden wir nicht fertig werden.
Dann würde man nur noch solche Diskussionen führen und immer wird sich jemand persönlich angepisst fühlen. Ich glaube, es kommt super selten vor, dass man in diesen heutigen vernetzten Zeiten nochmal ein Spiel übersieht komplett. Das hat, wenn es nicht drauf ist, irgendwelche Gründe, die man nicht kommunizieren kann. Und dann ist das auch gut.
Also so wie wir inzwischen arbeiten, kann ich ausschließen,
dass
Spiele durchrutschen.
Ja.
Einfach weil wir eine komplette Excel-Liste haben über alle Spiele aus dem Jahrgang. Jedes Jurymitglied schreibt ins Forum, wenn es ein Spiel zum ersten Mal ankommt, egal ob angefragt oder automatisch verschickt oder so. Und dementsprechend sieht jeder von uns, ach, das Spiel, ach, das kann ich ja auch nochmal anfragen. Also wenn man mal ein Spiel verpasst durch irgendwas, erinnern einen die Jurymitglieder einfach daran. Also dementsprechend.
Und viele scouten auch aktiv. Ne? Es gibt ja, ja auch Spiele, die zuerst auf Englisch kommen und dann halten die schon mal ein Auge drauf auf, wenn es dann auf Deutsch erscheint. Oder wenn irgendein Kleinstverlag irgendwas rausbringt, was aber den nötigen Vertrieb hat, dass es in Frage kommt, dann gibt es genug Leute, die da auch noch ausscouten. Deswegen ein Spiel zu übersehen, ist, glaube ich, jetzt echt schwierig.
Ja, also vor allen Dingen auch, weil viele Leute immer sagen, ach, wenn ein Spiel im Mai rauskommt, das hat ja gar keine Chance, weil die neueren werden viel mehr bedacht. Kann ich auch nach meinen 3 Jahren jetzt ganz klar sagen, nee, das ist so nicht.
Und wenn Arche Nova im März rauskommen würde, dann würde das einfach nicht ausreichend gespielt worden sein und dann würde das noch nach hinten verschoben werden.
Vielleicht.
Genau, wenn es gut genug wäre, wird das auch noch weiter getestet, also... So ein Arche Nova geht auch nicht einfach durch, weil es dann zu spät käme, dann kommt es halt in den nächsten Jahrgang. Theoretisch. Vielleicht.
Genau, aber auch darüber geben wir keine Auskünfte.
Genau.
Ne? Also es ist einfach so, wenn die Spiele nicht auf irgendwelchen der Listen erscheinen, ist es nicht.
Man muss ja dazu sagen, die meisten Spiele sind Herzblut, ist auch Herzblut dabei. Sowohl von den Verlegern, die sich Hoffnungen machen, als auch von den Autoren, besonders von den Autoren. Dass man dann sagt, okay, da steckt mein ganz Herzblut drin, warum ist das nicht da? Und ich kann das verstehen, dass man das dann wissen will, aber das halt, ne, wir verstehen, glaube ich, alle verstehen, dass da richtig viel Herzblut dran hängt und das ist auch gut so. Und ich glaube, die Jury tut ihr Bestes.
Dankeschön.
ja. Um alles zu berücksichtigen und ja.
Björn wird dafür nicht bezahlt.
Ich werde dafür.
Ihr müsst euch das dann auch so vorstellen, nachdem wir am Freitag den ganzen Tag über Spiele geredet haben, wachen wir dann samstags morgens auf, um kurz zu frühstücken, um dann wieder darüber zu reden. Und manchmal wird dann auch nochmal was umgestellt. Also es ist noch nicht mal so, dass man Freitag mit dem Gefühl ins Bett geht, ich weiß jetzt, was nominiert wird und ich weiß, was auf die Listen kommt, weil das kann sich am Samstag nochmal ändern. Und dann gehen wir in eine Mitgliederversammlung, wo das alles nochmal, weil wir sind ja ein Verein, das muss ja dann alles seine Richtigkeit haben. Dort wird das dann festgelegt und wir reden über viele weitere Sachen, schreiben Texte und so weiter. Und dann haben wir entweder Zeit zu spielen oder für ein Abendprogramm oder so. Dieses Jahr haben wir aber zum ersten Mal Format C da gehabt, die unsere Spiel des Jahres Videos gedreht haben. Und es war klar, dass das ein bisschen mehr Aufwand wird wie beim letzten Mal. Und so haben wir schon Samstagmittag teilweise schon unterbrochen unsere Mitgliederversammlung und haben mit Filmen angefangen. Und das war wirklich spannend. Ich war am Sonntag dran. Meine Filme sind, ich habe über Dorfromantik den Film machen dürfen und über Icky. Und das war wirklich sehr spannend, mit Maske mit dabei. Und wir sind dann in einen Raum gekommen. Format C hat halt auch ein größeres Team dabei gehabt. Und dann haben wir zuerst, sind wir eingeführt worden, wo unsere Kameras sind und so. Vorher hatten wir immer nur eine Kamera, jetzt hatten wir eine Kamera in der Mitte und jeder hatte eine eigene Kamera an der Seite. Und der Christian hat uns dann auch total gut da durchgeführt. Die ersten Sätze waren immer eher so ein bisschen für uns selber auch gescriptet, also die haben wir uns selber scripten können. Damit man einfach ganz genau weiß, wie man reinkommt. Was bei mir bei Icky ein großes Desaster war, weil ich einen Buchstabendreher im Autoren hatte, ein D und ein T, was ich ständig verwechselt habe. Das hat dann auch schon mal länger gedauert, während dann gerade bei Dorfromantik Steff und ich als Podcaster, das war eher ein schönes Gespräch, was dann noch aufgezeichnet wurde. Und dann hat Format C nachher unsere Filmsachen zusammengeschnitten mit den typischen Animationen, die auch so sonst in seinen Videos immer vorkommen. Und ich glaube, wir haben da richtig schöne, runde Videos sind da rausgekommen.
Mit Regieanweisung. Guck jetzt bitte den Steff sehr verliebt an.
Nein, es war halt so, wir sollten halt intensiv unsere Diskussionspartner anschauen.
Spürst du es knistern?
Genau, das war die Klausur und ihr könnt euch vorstellen, warum ich sage, das ist schon, fühlt sich ein bisschen mehr wie Arbeit an als ein Spielewochenende. Mhm. Aber trotzdem total faszinierend. Montags, dann war um 16 Uhr die Verkündung der Nominierten und ja, damit schließt das dann immer so ein bisschen ab und dann liest man und schaut sich den Shitstorm an.
Jedes einzelne dieser Klausurtage ist ein verlorener Tag für Gloomhaven und Frosthaven zu spielen, möchte ich hiermit festhalten. Darauf muss ich dann verzichten.
Ja, du hast ja sehr wahrscheinlich irgendwas mit deinen Kindern gespielt.
Bestimmt.
In der Zeit. Ja, aber auch das sind halt so Sachen. Natürlich, viele von uns haben Familien und ich glaube, wir danken unseren Partnern und Partnerinnen oft zu wenig, weil die müssen halt schon immer wieder echt viel auf uns verzichten und müssen dann halt zu Hause alles organisieren. Das ist jetzt bei uns ein bisschen öffentlicher, weil der Björn ja mit mir zusammen den Podcast macht und wir komplett gleichwertig sind. Aber auch bei allen anderen Jurymitgliedern, wo ihr die Frauen oder die Männer im Hintergrund gar nicht kennt, da läuft das ja genauso ab. Also die müssen uns als Jurymitglieder ja supporten. Anders könnten wir dieses Ehrenamt gar nicht machen. Dankeschön.
Ja, bitte. Dafür schneide ich jetzt auch hier ordentlich den Podcast.
Ja, danach.
Danke.
Bitteschön. Ja, ich glaube nicht, dass wir das als selbstverständlich erachten, aber oft läuft das halt so nebenher, dass ihr uns halt den Rücken frei haltet.
Ja, immer.
Immer. Danach war ich in Birmingham Dann wurde mir wieder der Rücken freigehalten hier zu Hause, dass ich mal wieder weg konnte. Das war für mich total spannend. Es ging zur UK Games Expo. Es ist so, dass wir vom Spiel des Jahresverein aus schon teilweise mal auf ausländischen Messen sind. Die BGG SpringCon, da ist immer ein Team von uns. In Indianapolis ist immer ein Team. Wir sind jetzt zum ersten Mal auch zur UK Games Expo gefahren mit eigenem Stand. Und zwar Manu und ich zusammen. Und wir sind halt echt mittwochs abends um 10 mit dem Flieger hin, damit wir am Donnerstag anfangen konnten, unseren Stand aufzubauen. Also für mich auch zum ersten Mal eine Messe aus der ganz anderen Richtung zu erleben. Also ich habe natürlich mit dem Brettspiel-Cake schon bei der Spiel so ein bisschen was anderes erlebt, aber hier war man jetzt komplett selbstverantwortlich. Und das Bild war ganz schön traurig am Anfang, weil es stand noch gar nichts da. Und wir hatten aber so einen Stand mit Außenwänden. Deswegen war unser Stand ganz klar zu erkennen als da ganz hinten in der Ecke diese ganz kleine Box. Und wir haben dann irgendwie noch einen Tisch besorgt und sind dann Tischdecken kaufen gegangen, um das Ganze ein bisschen schöner zu machen. Weil das waren, bei der UK Games Expo kriegt man so Holzklapptische, die so ein bisschen so aussehen wie so Bierzeltgarnituren. Und ja, da hat man halt auch gemerkt, dass alle anderen irgendwie besser vorbereitet waren. Die hatten alle ihre Decken und sonst irgendwas schon dabei. Aber ich meine, wir machen das ja nicht professionell. Wir sind dann einfach shoppen gegangen, haben uns unsere Plakate sind wir noch ausdrucken gegangen, weil im Endeffekt war das günstiger, das in England direkt machen zu lassen, als sie mitzuschleppen übers Flugzeug. Und so war dann unser Donnerstag. Wir haben dann alle Spiele auf Englisch gehabt. Also wir haben dort alle Nominierten gezeigt und hatten auch fast alle Listenspiele da. Und zwar vom Kinderspielpreis, vom Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Und wir haben dann alles so aufgebaut und hatten hinten einen Tisch, wo man spielen konnte. Und so genau wussten wir überhaupt nicht, wie das so laufen wird, was wir für eine Response kriegen, wie die Leute auf uns reagieren werden. Und das war schon relativ spannend. Donnerstag dann ist der Tag auf der die Messe auch noch nicht offen ist. So könnt ihr euch vorstellen wie bei der Spiel, der Mittwoch. Und dann gab es da auch eine Neuheitenshow. Nur, dass die Neuheitenshow nicht morgens ist, wie in Essen, sondern nachmittags. Und dort haben dann aber auch die Verlage so ihre Tische gehabt. Und dann haben die Verlage ihre Neuheiten vorstellen können, was Manu und mich in die Situation gebracht hat, dass wir schon mit ein paar Autoren auch reden konnten. Ich habe dann zum Beispiel mit dem Originalverlag von Sea Salt and Paper reden können, wo wir erstmal gefragt haben, ob es Sea, Salt and Paper ist oder Sea Salt, also Meersalz. Und da war halt völlig klar, dass es Meersalz ist. Es wird relativ häufig falsch geschrieben, muss ich sagen, in Deutschland.
Das habe ich mich schon immer gefragt. Das war das Wichtigste. Das hat mich so. Nein. Und gut, dass du das jetzt hier geklärt hast.
Ich wollte das mal erklären. Oder zum Beispiel, man fragt sich das bei Sea Salt and Paper, warum die Karten, die haben so eine Übersichtskarte drin, warum die auf beiden Seiten die gleiche Sache hat, die gleiche Erklärung hat und warum die nicht die andere Seite für eine bessere Übersicht benutzt haben. Und wenn man sich die Ausgabe anschaut, dann hat man halt Englisch und Französisch. Auf der einen Seite Englisch, auf der anderen Seite Französisch. Das heißt, die haben sich gar keine Gedanken darüber gemacht, dass sie eine Seite frei haben, weil die haben keine Seite frei. Mhm. Die deutsche Ausgabe hatte dann die Seite frei.
Und weißt du, was Somersault heißt?
Nein.
Purzelbaum.
Purzelbaum? Mhm. Oh, Somersault? Mhm. Okay. Guck mal, man kann immer wieder was lernen.
Ich wollte nur was gesagt haben, das ist sehr monologisch gerade.
Ja, du kannst ja einfach mal Fragen stellen und dein Handy aus der Hand legen.
Was? Ich muss doch schneiden und gucken, was die Social Medias machen.
Genau.
Ja, mach weiter.
Danach hatten wir sogar ein bisschen frei und das haben wir auch echt genossen. Und am Freitag...
Was gab's denn so zu essen?
Oh, total leckeres japanisches frittiertes Hähnchen.
Frittiertes Hähnchen, das kriegst du hier überall.
Ich weiß, aber es war super lecker und es war ein ganz toller Reis dabei und dann haben wir so kleine Bohnen dazu gegessen. Es war super lecker.
Sind das die Fragen, die ich so stellen soll?
Nein, du kannst andere Fragen stellen, aber ich beantworte dir gerne das, was ich beantworten kann. Am Freitag haben wir dann mit unserem Stand angefangen und die Messe fängt um 9 Uhr morgens schon an. Das ist echt früh. Also, so richtig früh.
Wenn man in Essen um 9 Uhr noch nicht in Essen ist, dann hat man ein Problem mit dem Stau. Insofern, dann steht man bis 11 Uhr im Stau. Das ist auch nicht so schön.
Ja, aber wenn ich um 9 schon mit meinem Stand anfangen muss, ja. Auf jeden Fall, wir standen dann da und haben uns schon gefragt, was wir so alles machen, wenn wir da gelangweilt rumstehen. Aber es haben total viele Leute mit uns gesprochen und es war total schön und haben sich die Spiele erklären lassen, haben bei uns hinten auch gespielt. Am meisten wurde Planet Unknown gespielt.
Wie viel Mal hättest du es verkaufen können?
Boah, 80 Mal, ich habe keine Ahnung. Ich hätte richtig Geld machen können, wenn ich Planet Unknown da gehabt hätte, weil, das muss man auch sagen, ganz viele Leute haben nicht verstanden, dass wir die Spiele nicht verkaufen. Also ein paar hat schon verstanden, oh, Spiel des Jahres, ja, kenne ich. Und hat dann auch mit uns darüber geredet und es war total schön zu hören, wie wichtig dieser Preis den Leuten auch in England ist und wie viele das beobachten und so. Aber ein paar haben halt auch überhaupt nicht verstanden, was wir da machen, weil wir haben ja unterschiedliche Spiele von unterschiedlichen Verlagen und unterschiedlichen Autoren da stehen. Die meisten haben dann gedacht, die sich so gar nicht, die mit Spiel des Jahres nichts anfangen konnten, dass wir ein Hersteller sind.
Ein Hersteller? Also, ja. Ihr seid ein Hersteller?
Nein, also dass wir halt Spiele drucken oder so. Also dass wir halt irgendwie Karten
Hersteller
machen.
Sein.
Nee, die haben gedacht, dass wir das sind.
Ah.
Ne? Also.
Okay. Ja, ihr druckt das Spiel des Jahres-Logo auf Spiele drauf.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es sehr positiv. Das Schönste eigentlich, was mir jemand gesagt hat, ist, dass jemand kam und der das Spiel des Jahres sammelt. Und jedes Spiel des Jahres hat. Und der uns dann gesagt hat, dass er total glücklich ist, dass wir das streamen, inzwischen die Verleihung, weil er dadurch das Gefühl hat, teilnehmen zu können.
Ein Hoch auf die
moderne Technik.
Sozialen Medien.
Und das fand ich wirklich total schön. Also, dass es auch in England Leute gibt, denen das Spiel des Jahres so viel bedeutet. Und das war echt toll, das zu hören. Und es war ganz viel Interaktion. Wir haben ganz viel erklärt, wie wir als Jury arbeiten. Und ganz viele Leute waren halt auch überrascht, dass wir das nicht nur ehrenamtlich machen, sondern auch, wie wichtig das uns ist, das in verschiedenen Gruppen zu testen und die Spiele alle zu spielen. Und dass wir überhaupt nicht verbandelt sein dürfen mit der Industrie, dass wir halt nichts mit Verlagen oder so zu tun haben dürfen, um halt wirklich objektiv sein zu können. Und ich glaube, das hat auch den Preis gut getan, dass wir das alles nochmal erklärt haben. Natürlich kamen auch Autoren und Verlagsvertreter und so zu uns. Am besten sind dann die Autoren, die fragen, was muss ich machen, damit ich ein Spiel des Jahres
krieg?
Und dann habe ich halt immer gesagt, ja, mach ein gutes Spiel.
No? Und finde einen deutschen Vertrieb.
Genau. Also das haben wir halt ganz viel erklärt. Ne? Also warum zum Beispiel alte Spiele für Leute, die englische Spiele spielen, warum alte Spiele dann auf einmal Spiel des Jahres nominiert werden, wie zum Beispiel Fantasy Realms mit Fantastische Reiche. Ne? Oder Icky jetzt aus dem neuen Jahrgang, was halt 2015 schon rausgekommen ist.
Ich habe ja von jemand Altem gehört, die haben auch früher schon Spiele, die einfach nochmal nominiert, ganz früher am Anfang des Vereins, ne, dass sie einfach das Spiel nochmal im nächsten Jahr nominiert haben und so. Das würde heute nicht mehr gehen, ne? Wenn es einmal beachtet wurde und dann nicht durchgekommen ist, kann man nicht einfach sagen, dann mache ich nochmal Dune Imperium auf die Liste.
Nee, das geht leider nicht.
Ja. Auch wenn es eine coole Erweiterung bekommt.
Auch wenn es eine coole Erweiterung bekommt, das Spiel ist durch, es tut mir leid.
Das müsste jetzt ein komplett neues Spiel sein, auch nicht so eine Variante, oder?
Nee, keine Variante, es müsste schon richtig neu sein.
Also kein Machikoro Verlagsedition. Kein Zug um Zug Weihnachtsedition.
Ja.
Kein Stone Age Winteredition.
Ja. Okay. Also es muss schon ganz anders sein als andere Spiele.
Ist es anders genug? Okay, dankeschön.
Ja. Dann hatten die sowas wie Network Meeting. Das fand ich relativ interessant. Da konnte man sich zu anmelden. Und wir kennen ja auch so Treffen, wo man sich dann so mit Social-Media-Leuten und sonst irgendwas trifft. Was hier interessant war, war wirklich, dass du, wenn du da rumstandest, kam immer irgendjemand zu dir und hat gesagt, hi, ich bin der so und so, ich mach diese Spiele oder so. Komm, ach, du machst das, guck mal, ich stell dir mal den vor. Und so ist man die ganze Zeit, ist man immer weiter vorgestellt worden und so. Und das habe ich in Deutschland so noch nicht erlebt. Das fand ich relativ spannend. Es war auch anstrengend, aber es war irgendwie relativ spannend.
Die Vorstellkultur muss sich hier ändern.
Ja, also das war total cool, weil jeder hat dann gehört, ach, wenn das so dein Lieblingsthema ist, guck mal, ich habe dann jemanden für dich, sprich doch mal mit dem. Und dann hat man die gesucht und hat connected. Das war relativ cool.
Mehr vorstellen, weniger Matt auf den Network.
Ja, das ist ja, ich meine, das müssen wir uns ja selber auch mal auf die Fahne schreiben. Wir machen das ja auch nicht. Aber eigentlich wäre das cool zu sagen, hör mal, wenn ich dich jetzt gerade kennengelernt habe, das ist aber eine coole Sache, ich kenne da jemanden für dich, wir stellen euch mal vor.
Ich habe dem Dirk vom Ablagestapel habe ich die Hausis vorgestellt damals auf der Spiel des Jahres-Dings. Also ich habe das immer gemacht.
Ja.
Kennen Sie Ted? Das ist aus How I Met Your Mother. Kennen Sie Ted?
Ja.
Kennen Sie Ted?
Ja. Ich habe sogar ein ganz bisschen gespielt bekommen. Ausführlich könnt ihr euch dazu die Folge von Manu und mir anhören vom 7.6. Lebrett bei Insert Moin. Und zwar habe ich ein Spiel gespielt, worauf ich richtig Bock hatte. Und das steht jetzt hier auch schon englisch da.
Lorcana.
Jerusalem.
Ja, fast.
Jerusalem. Die mich schon länger kennen, wissen ja, ich bin Mittelalterphilosophin und habe da auch viel mit den Theologen und so gemacht. Und es ist halt total spannend, ein Spiel zu haben, bei dem es darum geht, möglichst nah bei Jesus oder seinen Jüngern am Tisch des letzten Abendmahls zu sitzen.
Gibt's einen Verrätermechanismus?
Ja, ein bisschen.
Mit Judas?
Ja, wenn du Judas nimmst als Jünger, kriegst du Geld, aber Minuspunkte für die neben Judas sitzen. Also man will nicht neben Judas sitzen. Mhm. Und du kannst halt zwischendrin, das ist total fies, man hat Meeple, Follower nennen die sich, die kann man dann halt irgendwann an den Tisch setzen mit einigen Mechanismen.
Aber
und es gibt Mechanismen, da kann dir jemand dann einfach den Platz tauschen. Das ist total gemein, das hat Manu mit mir die ganze Zeit gemacht.
Aber es waren doch nur die 12 Aposteln auf dem Bild plus Jesus.
Ja, und dann halt das, was die ganze Zeit nicht gemalt wird, die ganzen Leute, die noch drumherum sitzen.
Hm. Und was ist mit Rufus?
Der ist nicht dabei.
Rufus, der 13. Apostel, der nicht erwähnt wurde, weil er schwarz war?
Ja, der ist nicht dabei.
Jesus war eigentlich auch schwarz. Ja, ich prangere das an. Vielleicht gibt es eine Rufus-Erweiterung.
Das werden wir dann ja sehen. Das wird auf Deutsch rauskommen, wir wissen aber noch nicht wo. Dann haben wir Auf den Wegen von Darwin gespielt. Es wird ein sehr schönes, es wird bei Asmodee rauskommen. Es ist ein sehr schönes, kleines Tile-Laying- und Engine-Builder-Spiel. Und Make the Difference, das ist die Neuheit, die jetzt dann zu Essen rauskommen wird von Oink Games. Das hast du sogar auch schon mitgespielt, weil die... Hat die Tina sich das gekauft?
Weil das war da, wo man die Unterschiede finden musste.
Genau, das ist ein ihr kennt ja alle diese Suchbilder, wo man die Fehler finden muss. Und hier haben sie jetzt ein Spiel draus gemacht, dass du dieses Suchbild hast und du musst aber Fehler einbauen und die anderen müssen dann die Fehler finden.
Ich glaube, das hat das Problem, dass einige Bilder leichter sind, Fehler zu verstecken als in anderen Bildern. Ja. Würde ich mal so behaupten. Ja, ist nett.
Genau. Und dann habe ich meine erste Partie, Mini-Partie anspielen können von Lorcana. Da reden wir aber später noch drüber.
Genau, dazu später mehr.
Na, wenn ihr euch da mehr anhören möchtet, Manu und ich haben direkt in Birmingham aufgenommen. Da könnt ihr wirklich die reinsten Gefühle über die UK Games Expo euch nochmal anhören. Ein bisschen ausführlicher.
Und nun geht es weiter mit...
Der Fuchs.
Ja?
Ich war schon wieder unterwegs.
Ja. Wo warst du denn diesmal unterwegs?
Das Wochenende danach, nach Birmingham, bin ich nach Nürnberg gefahren auf den Kirchentag.
Ah, spannend. Und dann?
Also für mich war das schon so, evangelischer Kirchentag war für mich nie interessant. Leg dein Handy weg.
Entschuldigung. Ja,
Jetzt auch noch als Katholikin, die ausgetreten ist aus der Kirche, ist es irgendwie noch weniger, wo ich so denke, okay, aber der Kirchentag in Nürnberg hatte dieses Jahr ein eigenes Zentrum Spiel. Und das finde ich relativ cool. Also wenn du auf diesem Kirchentag warst, konntest du jederzeit in dieses Zentrum Spiel gehen und spielen. Die haben dort nämlich ein Spielecafé gehabt, was der Alibaba und das Spielecafé der Generation von der Petra Fuchs. Da konntest du die ganze Zeit Spiele ausleihen und spielen. Manchmal sind sie dir erklärt worden. Vom Spiel des Jahres waren der Bernhard Löhlein und der Harald Trapas da. Die haben teilweise auch mitgespielt und miterklärt und so.
Moment, bist du nicht auch vom Spiel des Jahres da gewesen?
Ja, aber ich war für eine Podiumsdiskussion da.
Ah.
Die waren ja wirklich da, also
um den Verlag zu den Verein zu vertreten.
Ja, und die waren halt vorher schon da und ich kann mir ja nicht so viel frei in der Schule nehmen. Hm. Das war für Birmingham schon relativ schwierig.
Okay, und du warst da und hast Podium diskutiert.
Ja, aber ich wollte ja noch sagen, dass am Freitag war die lange Nacht des Spiels im Pellerhaus, im Haus des Spiels. Und was für mich total spannend war, war nicht das Spielen an dem Tag, an dem Abend, sondern ich habe eine Privatführung bekommen.
Ins Spielearchiv.
Ins deutsche Spielearchiv.
Nicht schlecht.
Vom Sebastian, von dem Mitarbeiter da. Und das war schon total spannend, weil da war ich noch nie drin. Und was für mich am eigenartigsten war, die Sortierung.
Nach Jahrgang?
Nee.
Nach Farbe?
Nein.
Nach Autor?
Nach Mechanismus.
Nach Mechanismus?
Und zwar wirklich Laufspiel. Okay. Alle Gänsespiele untereinander. Es ist total spannend zu sehen, wie viele Gänsespiele es gibt.
Okay. Nach Mechanismus?
Nach Mechanismus sind die sortiert.
Hm.
Also, ja. Und dadurch hast du halt auch alle Spiele zusammen, weil wenn du nach Jahrgang, also ich glaube, es ist wirklich schwierig, sich zu überlegen, wie du sowas sortierst, weil wenn du es nach Jahrgang sortierst, hast du ja in jedem Jahrgang vielleicht ein Gänsespiel liegen.
Mhm.
Weil die haben ja nicht nur immer die Erstauflagen, sondern die haben ja dann ganz viele Auflagen, wie sich so ein Spiel auch verändert durch die Zeit und so. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich noch viel mehr Zeit verbringen möchte.
Was machen die mit Spielen, die mehrere Mechanismen gleich stark gewichtet haben?
Da gucken die dann so ein bisschen. Mhm. Nein, also.
Die ja, Imperium zum Beispiel ist ja Worker Placement und Deckbuilding.
Ja, bei den neueren Spielen war ich noch nicht.
Mhm.
Aber ich habe ganz viele Spiele aus meiner Kindheit und Jugend gesehen, wo ich so dachte, oh, das noch und das noch. Also,
was? Die haben auch Spiele aus dem 18., 19. Jahrhundert?
So gemein. Es ist auf jeden Fall eine Sache, wenn ihr da mal hinkommen könnt. Also Forscher und Forscherinnen, wurde uns dann auch erzählt, sind relativ viel da. Und es gibt viel mehr Menschen, die zu Brettspielen forschen, als wir uns das eigentlich so denken. Weil das sind immer irgendwelche Unterthemen in irgendwelchen Themen. Gestaltung, Mediendesigner, ja. Historiker natürlich. Aber es sind ganz viele, die über Spiele dann forschen. Und da ist das Spielearchiv halt einfach der Ort, wo die ganzen Spiele sind. Und das ist schon spannend. Da möchte ich mal eingeschlossen werden.
Okay.
Oder halt 2 Tage verbringen. Wären viele Spiele gewesen, die ich gerne einfach aufgemacht und gespielt hätte und so. Und ich habe endlich, weil bei meinem alten Schlaukopfspiel zu Hause in Kamp-Lintfort fehlt die Anleitung für Schlaukopf. Und die habe ich mir fotografiert. Das war nämlich auch da.
Das ja. Ja, das klingt bestimmt spannend, wenn man nach nicht nach Schlaukopf geguckt hätte, sondern nach guten Spielen.
Ich habe nach ganz vielen Spielen geguckt, aber okay. Wir hatten jetzt auch nicht so viel Zeit. Das war jetzt so abends nochmal eben. Aber wenn ich das nächste Mal in Nürnberg bin, möchte ich da auf jeden Fall.
Hättest du mal besser hier als Stand gespielt, den Vorgänger von Elisabeth.
Genau, denn das hätte ich da auch machen können. Aber im Zentrum Spiel, die haben die ganzen Tage des Kirchentags haben die Pöppelhoppers Sahen von Mülheim an der Ruhr haben es angeboten, dass man an 4 Tischen hier als Stand spielen konnte.
Das geht ja auch nur so 6 bis 14 Stunden.
Ja, also als ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, was haben die sich denn dabei gedacht? Aber die haben dann einfach selber eine Partie gespielt an einem Tisch und haben dann teilweise unterbrochen und das erklärt oder haben dann an anderen Tischen gespielt und Donnerstag und Freitag war da wohl sehr viel los. Als ich da samstags war, war da nicht mehr so viel los. Aber was für mich selber gar nicht auf dem Plan war, Samstag war auch der letzte Kirchentag, also der letzte Tag von dem ganzen Kirchentag. Und dementsprechend waren da auch so viele Veranstaltungen gleichzeitig. Und es sind teilweise, glaube ich, auch schon Leute abgereist und so weiter, weil das halt so der Tag, der letzte Tag war.
Das ist also quasi, ist die vier hier als Dänentische sind das Bällebad für die mitgeschleiften Expertenspieler. Die kann man da eine abgeben und 14 Stunden später mal rausholen.
Ah, ich hätte so Lust gehabt und ich habe auch wirklich, ein bisschen mit denen gesprochen und diskutiert und so und
der kleine Matthias möchte gerne aus dem hier als Dänbereich abgeholt werden.
Ja, ich hätte gerne da gespielt. Aber ich hatte dafür keine Ruhe und auch keine Zeit, denn der Grund, warum ich da war, war ja eine Podiumsdiskussion. Und zwar war ich eingeladen zum Thema Kulturgut Spiel, was das Spielen mit uns als Gesellschaft macht.
Und wer hat gewonnen?
Ich.
Okay.
Keine Ahnung. Das Spiel. Was halt total spannend war, war, dass wir hier ein gemischtes Podium hatten mit Leuten, die hauptsächlich aus dem digitalen Spiel kommen und Leuten, die hauptsächlich aus dem analogen Spiel kommen. Und so eine Podiumsdiskussion habe ich selber noch nicht miterlebt. Leider wurde diese Diskussion nicht aufgezeichnet.
Na toll.
Was total schade ist, weil ich glaube...
Die wäre spannend gewesen.
Ich habe da mit Anna-Clara Falke gesessen. Von Boardgame Historian, die Lena Falkenhagen, die ist Computerspielautorin und Game Design Forscherin, mit Michael Geithner, das ist der Geschäftsführer von Playing History, und dem Olaf Zimmermann, der ist Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat. Also die mit darüber entscheiden, was Kulturgut ist und was gefördert wird und so.
Und du?
Und ich und Moderation haben Jens Junge gemacht, halt als vom Institut Ludologie Berlin. Und die Chigidem Uzugulu ist die Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur. Die haben moderiert.
Uzugulu ist bestimmt ein anderes Wort für Falke, weil die habt alle Mädels haben da Falke im Namen, Olaf Fuchs.
Außer, stimmt.
Ja.
Es war auf jeden Fall am Podium, bei dem wir genauso viele Frauen wie Männer waren. Nee, wir waren mehr Frauen als Männer.
Und das beim Kirchentag.
Es ist aber auch so, dass der Kirchentag stärkere Restriktionen hat, wie so ein Podium zusammenzusetzen ist. Ja. Es muss zum Beispiel jemand unter 30 da sitzen.
Okay.
Das ist etwas, also wenn man sich über diverse Podien Gedanken macht, macht man sich oft nicht den Gedanken, dass das ja auch das Alter angeht. Also, dass man auch jemanden eigentlich da sitzen haben möchte, der halt nicht schon 50 ist.
Tja, wenn du unter 30 bist und eine Frau bist und reden kannst, dann bist du so die Alibi-Einladung in allen Podiumsdiskussionen.
Ja.
Hey, wir haben recht zwei Kategorien abgedeckt.
Aber es war total spannend. Wir haben auch nicht gegeneinander wirklich geredet, digitales gegen analoges Spiel. Ich habe für mich Sachen gelernt, die ich so gar nicht gedacht hätte. Wie zum Beispiel, dass es schwierig ist, einen Autorennamen auf ein Computerspiel zu drucken, weil ein Computerspiel als Software gilt. Und da gelten andere Anforderungen, was auf so einem Computerspiel draufstehen muss. Während wir als Brettspiel natürlich ganz klar die Autoren, Autorinnen vorne haben, inzwischen auch fast immer die IllustratorInnen und hinten drauf inzwischen auch ganz, ganz häufig die RedakteurInnen.
Tja, da lobe ich mir doch Sid Meier, der Pirates gemacht hat, wo auch Sid Meier's Pirates damals schon drauf stand und Colonization und vor allen Dingen Sid Meier's Civilization, was er sich von diesem Brettspiel abgeguckt hat, namens Civilization, was es schon vor dem Spiel gab. Und da sind ja auch dann über die Reihe sehr viele Ableger gekommen von Civilization, wieder quasi Brettspielumsetzungen mit den Grafiken und dem Spiel von Civilization 4 und 5. Und was soll ich dir sagen? Mittlerweile macht das nicht mehr Sid Meier, sondern jemand anderes in Civilization 5 und 6.
Aber steht immer noch Sid Meier drüber?
Weiß ich gar nicht mehr, aber der Hauptdesigner von Civilization 6 ist komplett Ed Beach. Und Ed Beach ist der Autor von Elisabeth. Ja, kein Wunder, dass du Elisabeth magst, weil er hat auch ein gutes Computerspiel gemacht in seiner Hauptarbeit quasi. Ja.
Es war auf jeden Fall eine super spannende Podiumsdiskussion.
Und Here I Stand hat er gemacht. Ja. Also, um nochmal den Bogen zu schließen. Ed Beach hat Here I Stand, Elisabeth, Virgin Queen und Civilization 5 mitgearbeitet und 6 komplett jetzt als Head Lead war Oberster.
Ja. Es war auf jeden Fall sehr spannend, diese beiden Welten, die ja schon auch unterschiedlich sind. Wir haben ganz viele Sachen gemeinsam, wir haben aber ganz viele Sachen, die unterschiedlich sind. Die zusammen auf dem Podium zu haben, fand ich super interessant und würde ich auch gerne, glaube ich, mehr bei Brettspieldiskussionen haben, dass wir uns auch einfach mal die Digitalen mit einladen und dass die Digitalen vielleicht auch sich überlegen, mehr mal uns Analoge einzuladen. Also es war sehr spannend. Leider hat man nicht so viel Zeit, miteinander zu quatschen. Ich hätte mit allen auf dem Podium gerne noch den Nachmittag und Abend verbracht. So habe ich mich nachmittags mit Leuten aus dem Twitter-Lehrerzimmer getroffen, was auch total schön war. Liebe Grüße an Anne und Julia.
Sehr gut. Nächster Punkt. Wir müssen hier mal weitermachen. Wir haben schon über eine Stunde geredet.
Wir waren zusammen irgendwo.
Oh je.
Das Wochenende danach ging es in die Stadtbibliothek Köln.
Das war bestimmt hart für dich, so 3 Wochenende hintereinander immer irgendwas zu haben.
Ja, und das Wochenende davor habe ich noch meine Abschlussarbeit geschrieben.
Schön.
Also dementsprechend, ja, es war sehr anstrengend.
Okay, also Stadtbibliothek Köln.
Genau.
Daran erinnere ich mich.
Genau, Spiel des Jahres Warm-up haben wir das genannt. Wir haben in der Stadtbibliothek ein Event für Erwachsene gemacht. Und zwar haben wir alle Neuheiten und die kompletten Listen zum Spielen da gehabt.
Das war spannend. Das ist ja dadurch gekommen, dass du dir überlegt hast, beziehungsweise wir uns überlegt haben, was werden wir mit den alten Spielen machen des Jahrgangs, die ja eigentlich auch, ich meine, es gibt ja kaum schlechte Spiele, es gibt mindestens okay Spiele und für irgendjemand gibt es ein Spiel, wie unser Format, um mal hier an der Stelle auf unser tolles Format zu verweisen, ein Spiel für dich. Für jemanden gibt es Spiele, die das lieben werden und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir können, viele Leute wollen auch nicht so viele Spiele haben, die wir dann den Leuten mitgeben. Ja, was machen wir mit unserem restlichen Jahrgang? Stadtbibliothek Köln, du hast die Kooperation gesucht und gefunden. Du gibst deine alten Spiele, die...
Genau, mein Jahrgang. Also inzwischen fast der komplette Jahrgang, außer so 30 oder 40 Spielen.
Die wir behalten, ansonsten, oder ein paar vielleicht auch noch. Wir haben jeden, so der sich das gewünscht hat. Aber ansonsten kommen wirklich ganz viele Spiele, die Verlage uns zur Verfügung stellen zum Testen. Die kommen alle in öffentlicher Hand quasi, ne?
Also genau, und das ist für mich so ein super Gefühl, ja, weil ich halt einfach denke, okay, jedes Spiel, ich würde sehr wahrscheinlich für die meisten Spiele irgendeinen Abnehmer finden, aber dann würde das halt auch nur bei irgendjemandem privat im Regal stehen. Und so finde ich das so cool, weil die meisten Spiele gehen wirklich in die Ausleihe.
Ja.
Und da sind halt auch inzwischen große Expertenspiele und so dabei.
Komisch.
Die wir dann auch mit abgeben. Also ich bin auch viel freier geworden im Abgeben dadurch, weil ich einfach weiß, die Spiele werden ausgeliehen, die Leute freuen sich. Es ist schon deutlich geworden. Also wir haben jetzt nach einem Jahr, also mein erster Jahrgang habe ich letztes Jahr abgegeben, ist jetzt halt auch klar, dass sich das für die Stadtbibliothek auch lohnt, weil andere Leute kommen, es werden die Spiele ausgeliehen und die paar Spiele, die halt nicht in die Ausleihe kommen, darf die Stadtbibliothek verkaufen. Für einen guten Zweck, um dann wieder irgendwas bei denen zu machen. Und das gibt mir einfach ein total gutes Gefühl. Aber ich habe denen direkt gesagt, wenn ich mit euch das mache, ich würde halt gern mehr mit euch machen, als euch nur meinen Jahrgang geben.
Ja, und man muss ja dazu sagen, bei Spiel des Jahres Vereinen gibt's ja ganz klar die Sache, dass alles, was an Rezensionsexemplaren hier ankommt, wird nicht verkauft. Vor allen Dingen nicht für den eigenen Profit. Ne? Darum geht's ja, dass man mit den Spielen was Gutes tut. Wir haben hier für den Verein zur Verfügung gestellt, um die Arbeit zu machen und dann soll das allgemein zugutekommen. Ne?
Genau, also ich könnte rein theoretisch auch das Ganze für einen guten Zweck verkaufen und irgendeine Aktion machen, aber ein Geschmäckle wird trotzdem bleiben.
Ja, deswegen spenden die Spiele einfach an eine Bibliothek ist schon, glaube ich, das Sinnvollste, was man damit machen kann. Und ich denke, auch die meisten Verlage finden das auch okay, wenn man dann, auch wenn ein paar Verlage sagen, auch egal, du hast mir das gegeben, kannst du damit machen, was du willst. Ich finde das für uns auch selber, na, wie du eben, schon sagtest.
Weil es sind ja dann immer noch weiter vervielfältiger, ne? Weil wenn das in so einer Stadtbibliothek steht, ich meine, war bei mir früher als Kind auch nicht anders. wir haben das Spiel erstmal aus der Stadtbücherei ausgeliehen, wie sie damals noch hieß, und haben das gespielt, und wenn das immer wieder gespielt werden sollte, dann hat man sich vielleicht überlegt, das zu kaufen. Also das ist auch eine ganz große Möglichkeit für viele Leute, an Spiele zu kommen, die sich vielleicht nicht kaufen würden. Oder ein Marrakesch, was 80 Euro kostet.
Oder ein Kind, 70. Was einfach geprägt wird von Spielen. Ich meine, wenn du wirklich halt sonst nicht damit zu brüten. Es hat ja schon, Bibliothek hat ja schon einen positiven Ruf. Ne? Und dann sind es halt die Eltern, die sich nicht für Spiele interessieren. Dann sagt das Kind, okay, ich möchte gerne das Brettspiel. Und sagen die Eltern, oh, Brettspiel, ja, okay. Und dann sehen die Kinder selber, was es für coole Spiele gibt. Und wenn es nur das Spiel ist, was sie eigentlich völlig überfordert, aber so faszinierend vom Inhalt ist. Ne? Und dann kann das schon mal dem Nerd angelegten, also ein Kind, was im Inneren ein Nerd ist, schon mitgeben, okay, es gibt mehr als...
Was also in der Party in der 9. Klasse nicht irgendwie mit Mädchen was hat, sondern ans Brettspiel geht.
Das Brettspielregal von den älteren Brüdern anschaut und dann Warhammer beziehungsweise Warhammer Quest oder Advanced Hero Quest zu finden, aber das ist eine andere Geschichte, die ich an einer anderen Stelle tatsächlich schon mal im Podcast erzählt habe.
Für uns war
total
das
total wert.
Für uns war super. Ich habe mit in der 9. Klasse andere Sachen gemacht.
Ja, du hast geknutscht, aber hättest du mal Advanced Hero Quest gemacht?
Dann wäre vielleicht, wo wäre meine Spielekarriere dann hingegangen?
Wahrscheinlich endlich mal hättest du mal was an.
stell dir vor, ich würde Tabletop jetzt spielen.
Da wär's ja selber schön.
Ja, stell dir mal vor, zwei Leute mit Tabletop-Armeen zu Hause. So, wir schweifen ab.
Ich hab Armeen für 10 Leute hier zu Hause. Daran soll es nicht liegen.
Ja, aber ich hätte dann ja auch Armeen für 10 zu Hause.
Ja, du hast halt den Umweg über... ich meine, Warhammer Quest ist eigentlich nur Kingdom Death Monster und Shadows of Brimstone, zwei deiner Lieblingsspiele. Eigentlich bist du auch. Aber was soll man sagen?
Die Gamblers Chest kommt bald von Kingdom Death Monster.
Du schweifst ab.
Es war aber so, dass wir das besprochen haben und ich habe halt gesagt, ich hatte schon immer, seitdem ich in der Jury bin, dieses Gefühl, ich hätte gerne einen Nominierten spielen. Und das habe ich dann halt auch gesagt, dass ich das total gerne hätte und wir haben es dann ja geplant, das habt ihr im letzten Podcast schon gehört. Und jetzt war es wirklich so und ich hatte echt Bammel, dass die nicht gut wird. Wir hatten ganz viele liebe Menschen, die uns beim Erklären unterstützt haben, die mitgemacht haben. Ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Das war Tina und Jen von Pile of Happiness, Marco und Jasmin von Abgewürfelt, Dirk vom Ablagestapel, Elisa, Ela und Julian von der Spielebombe, Robert von der Freitagsrunde und Chaos Bären, ihr kennt ihn als Firedriller, auch als Streamer. Dann die Freitagsrunde Michi, Fabsi und Franzi und aus der Montagsrunde der Martin. Dazu kamen meine Bonuskinder, Björns Kinder.
Ja, und der 14-Jährige hat die ganze Zeit Planet Unknown erklärt. Und
das da waren wir schon echt stolz, ne?
Ja, richtig gut gemacht hat er das.
Weil ich hätte gedacht, so nach 2 Stunden hat er keine Lust mehr.
Und die anderen beiden Kinder waren auch toll und haben uns unterstützt da. Das war schön.
Genau, der Peter Rüstemeier als Autor war da. Und dann als Redakteure, aber einfach so zum Spielen gekommen, waren der Christian Hildebrand und der Daniel Gasser.
Wir haben noch so ein kleines Freundschaftstreffen gemacht und die haben auch schön gespielt, ja.
Und manchmal sogar erklärt, also weil wir sind völlig überrannt worden und das war das Tolle. Es war
und wir hatten 34 Grad oder so.
Genau, es war ein...
Mindestens 31.
Aber. Als wir aufgewacht sind, habe ich schon gedacht, oh nee, also für eine Spieleveranstaltung eine schlechtere Vorbedingung als Freibadwetter gibt's ja eigentlich nicht. Und wir hatten aber im Vorfeld schon gesagt, wir sind so viele ErklärerInnen, wenn keiner da ist, spielen wir einfach unter uns. Und alle hatten sich auch so ein bisschen darauf eingestellt, dass sie auch selber zum Spielen kommen.
Weil die richtigen Spieler würden ja auch im Freibad spielen. Das ist ja kein Ausschlusskriterium. Ja, und dann waren wir da mit ganz vielen Leuten und haben gespielt und wir sind echt überrannt. Also, jetzt hat man das
wir haben
an,
gar nicht
an
gespielt.
Den Stehtischen, ich habe gesehen, an den Stehtischen standen die und haben noch, das U-Bahn-Spiel gespielt. Ja. Last Station London Exit.
Next Station London. Nee. Es ist so krass gewesen, weil wir haben
auf
um
dem
10,
Boden. Auf
wir
dem
haben
Boden
um 10 haben aufgemacht und um 10 nach 10 oder 9:45 waren alle Tische belegt. Wir hatten halt für alle Nominierten feste Tische. Das werden wir im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich auch anders machen. Und dann müsst ihr euch so überlegen, von den SDJ-Nominierten waren jeweils 4 oder 5 Spiele da und ansonsten 2 bis 3. Von den nominierten Kennerspielen waren jeweils mindestens 3 da. Und Es war alles belegt. Es war eine Stimmung. Ich finde das immer so schön bei der Spiel in Essen am Kosmosstand, wenn die da so auf dem Boden spielen und so.
Weil kein Platz mehr
ist. Weil kein Platz mehr ist. Und das hatten wir auch. Die Leute haben auf der Bühne gespielt. Wir hatten oben auf der Bühne einen Tisch für einen Peter Rustemeyer, für Paleo. Das war dem aber nicht so angenehm.
In der Mitte zu stehen.
In der, so. Ja. Den Tisch haben wir runtergenommen. Dann haben die Leute auf der Bühne gespielt.
Auf dem Boden hinten.
Auf dem Boden. Die haben sich...
Dorfromantik.
Die haben sich überall, es gab das Mantis. Faszinierende, was ich gesehen habe, es waren Leute, die eine Achterrunde Challengers auf so einer runden Sitzinsel gespielt haben.
Also die Sitzinsel, wo man quasi, wenn man sich da hinsetzt, guckt man nach außen und in der Mitte, quasi hinter so im Rücken wäre ein tischartiges Teil gewesen. Darauf haben die Challengers zu acht gespielt, indem sie sich auf die Bänke quasi, auf diese Rundbank gekniet haben
und dann das immer sah, so zwischen sich zwei hatten. Das sah faszinierend aus.
Und das war im Eingangsbereich von der Bibliothek, also da, wo eigentlich nur die Leute durchgehen, um in andere
Stockwerke zu gehen. Eine ganz tolle Stimmung. Wir hatten mindestens 150 Leute da, vielleicht bis zu 200. So genau konnte man, wir haben jetzt nicht nachgezählt, sondern wir haben die Tische hochgerechnet. Aber es war ein Kommen und Gehen, es war eine tolle Stimmung, es waren alle total zufrieden. Die Rückmeldung war eigentlich, wir sollen das bitte häufiger machen.
Ein voller Erfolg.
Und wir sind alle nicht zum Spielen gekommen. Ich war unheimlich positiv überrascht, wie auch Leute, die nicht so häufig Spiele erklären, zwei Tische gleichzeitig gehandelt bekommen haben.
Auf dem YouTube-Kanal Abgewürfelt von Marco und Jasmin gibt es einen kleinen Videobericht. Da kann man so sehen, wie klein die Räumlichkeiten eigentlich sind und dass man überall wirklich gespielt hat. Ja. Das war wirklich schön.
Ja. Die Boardgamebox hat drüber geschrieben.
Tja.
Ja, also es waren auch, wir haben fast alle Content-Creator aus Köln da gehabt. Ein paar sind so noch vorbeigekommen und wir haben auch ganz viele Leute getroffen, die uns sonst nur aus Social Media oder so kennen. Es war ein tolles Event. Und jetzt kann ich es ja sagen, im nächsten Jahr wird es wieder stattfinden. Und da freue ich mich sehr drauf.
In einer etwas anderen Location, die vielleicht...
Nee, die Location bleibt.
Echt, wir werden da?
Ja.
Das Nominierten spielen?
Ja.
Okay.
Das ist extra so, weil wenn wir jetzt so früh das buchen, dann können... Also wir haben das extra jetzt so früh besprochen, weil dann kann uns keiner den Raum wegnehmen. Denn Stadtland spielt... was die Bücherei, die Bibliothek jetzt auch machen wird, auf meinen Anraten hin, ist im September, und zwar am 16. September, 16.09. Und da war der Raum schon weg. Und da sind wir in der VHS, die einfach gegenüber ist, in so einem Café-artigen Teil. Der Raum ist zum Spielen, glaube ich, fast noch mal besser. Aber für die Stadtbibliothek selber ist es natürlich schöner, dieses Event in den eigenen Räumen zu haben, weil das ist eine Rückmeldung, die wir dann auch bekommen haben. Es waren Leute da, die Ausweise direkt beantragt haben oder die sich auch die anderen Sachen angeguckt haben. Also es war eine Win-Win-Situation für alle. Ganz tolle Veranstaltung. Vielen lieben Dank nochmal an die Geeks Cologne, die das organisiert haben. Das ist das Team im Team, also das ist das Team der Stadtbibliothek, die das organisiert haben. Im nächsten Jahr werden wir es dann mit dem Gaming-Team zusammen machen, der Stadtbibliothek. Und es wird jetzt eine dauerhafte Veranstaltung werden. Und da habe ich richtig Bock drauf und es ist cool. Schwierig war nur, die Spiele zu bekommen.
Ja, beim nächsten Mal ein bisschen sehen, seid ihr besser drauf vorbereitet. Ich chill dann einfach irgendwo.
Nein, du erklärst auch mit.
Nein.
Du hast ja auch ganz viel erklärt.
Nein, ich muss meinen Fans zuwinken.
Als ob.
So.
Ja. Ja. Coole Veranstaltung bei Stadtland spielt. Könnt ihr einen Teil auch von den ErklärerInnen wiedersehen, die da auch geholfen haben beim Warm-up. Und ja. Und im nächsten Jahr wird es das wiedergeben und das finde ich richtig cool.
Okay, noch mehr Veranstaltungen, als ob wir nicht schon genug hätten.
Ja, vor allen Dingen ist das so zeitlich relativ doof, aber ich kann das ja nur kurz nach der Klausur machen, weil sonst bringt das ja nicht so viel. Weil das hat jetzt ja auch viel für mich nochmal gebracht, zu sehen, welche Spiele werden ausgeliehen, wie klappt das beim Erklären, ne? Wie komplex ist zum Beispiel Next Station Landen zu erklären. Ich hab Leute am Tisch gehabt, die noch nie ein Roll and Ride oder Flip and Ride gespielt haben. Ne? Also die dieses Genre gar nicht kennen. Also das war echt spannend.
Naja, beim nächsten Mal dann mehr. Es sind da tatsächlich auch Erfahrungen, die man dann machen kann, die relativ einzigartig sind, wenn man dann auch erklärt und das dann mitbekommt, wie Leute spielen, wie unterschiedlich spielen. Das ist bestimmt auch nützlich dann weiterhin für deine Arbeit bei Spiel des Jahres.
Ja. Und wir haben die Stadtbibliothek überzeugt, die am Anfang so ein bisschen kritisch war, weil sie noch nie eine Veranstaltung, Spieleveranstaltung für Erwachsene gemacht haben.
Brettspiele für Erwachsene? Das geht?
Ja, wir haben es ihnen gezeigt und ja, cool, wir freuen uns auf die weiteren Veranstaltungen.
Den haben wir es gezeigt.
Mit der Stadtbibliothek Köln.
Und dann
waren wir... Waren Ferien.
Ja, und dann waren wir in Berlin. Denn auf dieser BerlinCon wird ja auch immer der Spiel des Jahrespreis verliehen, richtig?
Nein.
Wie? Ah, du meinst, es ist andersrum, der Spiel des Jahresverleihung ist immer dann, wenn auch die BerlinCon ist? Nee. Die BerlinCon?
Ist immer dann, wenn die Spiel des Jahresverleihung ist.
Das haben die ja ganz schön geschickt gemacht, um sich da, weil die ja wissen, dass zum Spiel des Jahresverleihung kommen die ganzen Verlage eh, wenn die dann die...
Nein, das ist ja so, das ist ja eine ganz gute Win-Win-Situation.
Eine gegenseitige Synergie. Ja. Aber die Spiel des Jahres war zuerst da.
Ja.
Okay. Um das hier mal geklärt zu haben.
Ich glaube nicht, dass das so richtig ist.
Ich habe schon von einigen gesessen, bin ich letztens noch von unserem, einem meiner Lieblingsfans von Fuchs und Bär, schöne Grüße, der hat nur gemeint, ach, die ist ja dann, wird auf der BerlinCon verliehen, Spiel des Jahres. Und das ist ja eine krasse Fehlinformation, das ist ein ganz anderes Hotel. Also, ja. Gut, ich wollte gerade sagen, die BerlinCon ist nicht in einem Hotel, aber ab nächstes Jahr dann schon. Aber es wird auch ein ganz anderes Hotel sein, wo dann die Preisverleihung stattfindet.
Genau.
Das Hotel hat keine pinken Brötchen. Unseres schon.
Ja, wir sind im Barbie-Hotel.
Im Barbie-Hotel?
Ja, es wirkt immer wie so ein Barbie-Hotel.
Flamingo-Hotel. Ja, im NHNOW nämlich ist die Verleihung. Nächstes Jahr auch wieder.
Ja.
Und dies Jahr auch. Und deswegen waren wir im NHNOW-Hotel in Berlin und haben auf der BerlinCon dann am Freitag erstmal...
Genau, es war Game Night am Freitag. Und wir sind halt freitags auch angekommen und haben uns erstmal ein bisschen ausgeruht und sind dann zur Game Night zusammen mit Manu aufgebrochen und sind dort auch ganz locker reingekommen, haben die Tina getroffen von Pile of Happiness und
haben dann die Schlange gesehen, genau, an der Ausleihe, wo ich gesagt habe, okay, werde ich wohl heute Abend nur reden.
Die anderthalb Stunden stellen wir uns jetzt nicht an.
Gehen wir erstmal essen.
Es war ein bisschen kürzer, wir sind dann in den Biergarten gegangen.
Ja, und 2-3 Tage später habe ich dann einen Artikel gelesen, warum man denn in Berlin nicht mehr Deutsch mit Kellnern reden kann, weil es war so ein Biergarten, so ein hipper inner Biergarten, wo man
die Kellner Englisch bestellt.
Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam anmutend.
Man hat sich ein bisschen gefühlt, als würde man aus einer Kleinstadt kommen, obwohl man ja in Köln jetzt nicht unbedingt...
Köln ist gegen Berlin immer noch eine Kleinstadt. Ja. Und das ist auch eine sehr gemütliche Kleinstadt.
Das merkt man dann immer so.
Eine südländische Mentalitäts-Kleinstadt, ja. Ich bin ja jetzt nicht so der Kölner, der dauernd sagt, wie toll Köln ist, aber ich finde es immer noch angenehmer hier als in Berlin.
Ja, auf jeden Fall waren wir dann im Biergarten und dann sind wir zurück und dann war die Schlange wirklich kürzer, haben uns angestellt, haben dann noch den Brettspiel-Benny getroffen, der dann irgendwie mit uns gekommen ist und... Du hast jetzt mit denen gespielt? Wie?
Den Brettspiel... Benny
mit
seinem Kumpel.
Okay.
Ja, und Tina und
Manu.
Dieser Manu von, ich glaube, der hat auch einen Podcast oder so.
Insert Moin. Spielbox Podcast. Ist jetzt neu.
Spielbox Podcast. Keine Ahnung. Ja, den
genau.
Scheint auch in der Szene vertreten zu sein.
Und dann sind wir da zur Ausleihe hin. Und was haben sie sich ausgeliehen?
Man musste ja so wild fragen und dann war halt nichts mehr. Ich wollte eigentlich, habe gesagt, okay, mach mal Ruth. Aber dann war Ruth nicht da. Hatte ich mich drauf gefreut, aber naja. Und dann habe ich halt, okay, weiter Cool Worldies gefragt. Und wir sind bei Pax Pamir gelandet. Das war da, erstaunlicherweise. Also dann sieht man, dass diese ganzen BerlinCon-Menschen keine Ahnung haben, denn die wirklich guten Spiele waren nicht alle restweg ausgeliehen. Und Pax Pamir haben wir da zu 5 gespielt und es war mal wieder eine großartige Partie, Runde, die der Kumpel von Benny gewonnen hat. Und aber tatsächlich war, wie heißt er? Manu. Manu war kurz davor zu gewinnen und hätte auch quasi das Spiel beenden können. Dann hätte er aber trotzdem der Kumpel von
gewonnen
gehabt und deswegen hat er es nicht gekauft und dann konnte man das auch nicht so wie das Spielboard so hindrehen. Dann war noch Tina dran, dann war Benny dran und dann war... Und man konnte es bis dahin nicht wieder so rumdrehen, dass es nicht doch geklappt hat mit dem letzten Check kaufen und dann hat er gewonnen. Verdient. Hat sich für ihn komisch angefühlt, aber so ist das Pax Pamir. Gelegenheiten nutzen. Ich habe in der Zeit, ich habe eine sehr schöne Partie gehabt. Ich habe den ersten Check gewonnen, obwohl ich als einziger Brite war, während dann sich die Russen und die Afghanen quasi alliiert, die haben sich die ganze Zeit hin und her geprügelt und ich saß dann so dabei und habe gesagt, well, 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 und bin immer reicher geworden. Das Geld hat sich bei mir aufgestapelt, aber ich konnte halt aus der Position auch nichts mehr machen, außer den Status quo aufrechtzuerhalten. Was dann erst dazu geführt hat, dass alle so viele Punkte hatten wie ich und später dann ich dann auch keine Chance hatte. Ich konnte nicht mehr rechtzeitig die Fraktionen wechseln und was Sinnvolles machen, aber es war trotzdem großartig.
Ja.
Kleiner Spielbericht von Pax Pamir, mal wieder.
Genau, wer sich mehr zu Pax Pamir anhören möchte, kann sich einfach unsere Folge dazu anhören.
Ja.
Die man immer noch empfehlen kann.
Immer noch.
Wenn die 2-3 Jahre alt ist.
Ja.
Ich habe an dem Abend die Spielegruppe irgendwann dann auch verloren, wusste auch überhaupt nicht mehr, wo die sitzt, weil ich hatte mich mit jemand anders verabredet. Nicht, weil ich keine Lust hatte zu spielen, sondern ich habe euch ja erzählt, dass ich in Nürnberg war. Und der Michael Geithner von Playing History, der wohnt halt in Berlin. Und da ich es so ein bisschen schade fand, dass ich mich mit ihm nicht länger unterhalten konnte, habe ich sozusagen gesagt, dann lass uns doch am Freitagabend treffen. Ich bin zufällig wieder in den gleichen Biergarten gegangen, in dem wir vorher schon waren. Und habe vorher aber dann auch ganz viele Leute getroffen. Also das ist das, was für mich persönlich die Berlin-Con so ausmacht. Ist halt einfach, dass egal wo du stehst oder wo du langläufst, du triffst irgendwelche Leute aus der Szene, die du schon lange nicht gesehen hast und mit denen du einfach quatschen möchtest. Und ob es dann Brettspielblock Ben ist, Herr Flo, Sven Sieben, also Brettball oder was auch immer, wer auch immer, du triffst ständig Leute und es ist einfach total spannend. Mit Michael Geithner habe ich mich dann länger unterhalten und ich finde das total interessant, dieses Playing History. Die sind eine Firma mit 7 Angestellten und 2 Geschäftsführern und die leben davon, dass sie Spiele machen für Bildungseinrichtungen. Und zwar, ob es jetzt eine Begegnungsstätte ist oder ein Museum, was zum Beispiel eine Ausstellung hat und irgendwelche spielerischen Aspekte drin haben möchte oder irgendwelche Unterrichtsformen, Klassen, Schulen, dann kann man mit seinem Thema zu denen hingehen und die können sowohl digitale als auch analoge Spiele machen. Und es ist nicht so, dass die irgendwie nur digitale Spiele machen, was ich jetzt gedacht hätte, sondern die machen ganz, ganz viele Brettspiele auch in dem Bereich, um halt einfach Themen spielerischer rüberzubringen und mit Spielen Bildungsthemen rüberzubringen. Finde ich total spannend. Und wir haben uns auch sehr lange unterhalten und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Also wenn man zum Beispiel ein Haus hat über einen irgendwelchen Mittelalterphilosophen, dann kann man, wenn der mal früher ein Spiel entworfen hat, kann man dem das nachbauen lassen. Weißt du, so ein Cusanus.
Das Globus-Spiel meinst du?
Zum Beispiel, wo man mit so einem komischen Würfel dann würfeln muss, dann würden die das
nachbauen. Eine Kugel
und dann rollt das und so. Ja, dann könnte man das...
Nein, aber man könnte zum Beispiel mit ihm darüber sprechen, was man mit Cusanus machen könnte, um die Idee der Einheit in der Vielheit zum Beispiel weiterzubringen. Der Coincidentia Oppositorum, da kann man bestimmt auch noch was anderes machen. Nicht jeder Philosoph oder Historiker hat ja selber ein Spiel entwickelt, um seine Gedanken rüberzubringen.
Was hast du gesagt? Ich bin gerade eingeschlafen. Samstag.
Genau, der Samstag, also ihr müsst euch überlegen, wir fahren ja dahin für Spiel des Jahres. Aber wir haben dieses Jahr wirklich das Glück gehabt, dadurch, dass unsere Verleihung sonntags war, dass wir fast den ganzen Samstag frei hatten. Da sind wir natürlich auch morgens wieder zu BerlinCon gefahren.
Und haben...
Diesmal mit Steff.
Und haben, also ich habe sehr viel rumgelaufen und geredet. Also wir haben am Anfang noch zusammen geredet ungefähr.
Und dann warst du weg?
10 Minuten, ja, dann habe ich Leute getroffen.
Dann war der weg.
Ja, aber... Ich habe nur den Daniel von Boardgame Circus habe ich mich kurz mit unterhalten. Dann habe ich da den
Daniel getroffen, von Frosted
getroffen. Dann habe ich mich mit dem ganz lang unterhalten und wir sind rumgelaufen und wir haben Fuchs und Bär, ist das gut oder kann das weg, einen Aufkleber genommen jeder und haben den auf den Spielworks Banner geklebt beim Spielworks Verlag. Der hat auch einer von den beiden Aufklebern hat auch bis zum Ende gehalten, habe ich dann gehört.
Okay.
Also falls ihr ein Video seht, wo der Spielworks-Stand zu sehen ist und links neben Spielworks von den 2 Bannern klebt irgendwas Kleines. Das ist ein Fuchs- und Bär-Aufkleber. Ich glaube, der
Philipp?
Der Ben von
Brettspielblock?
Ja, der ist so früh losgegangen, er hat da noch einen unbeklebten Banner bei Spielbox gesehen gehabt.
Okay.
Ja, wo war ich?
Du bist rumgelaufen.
Und dann bin ich noch mit weiter rumgelaufen und dann habe ich den Rumlaufpartner gewechselt und bin zu einer Partie.
Ich war übrigens nie Rumlaufpartnerin, nur am Anfang die ersten 10 Minuten.
Ja, dann habe ich den bin ich eingeladen worden, was ich leider ablehnen musste, weil ich auf jemand gewartet habe. Disney Villainous zu spielen. Das Spiel, was du sagst, das würde ich. Warum hast du das gekauft und warum hast du das angefragt? Weil ich finde das nicht sonderlich gut. Aber ich finde, dass es ein asymmetrisches Familienspiel ist, immer auch spannend, auch wenn es nicht gut ist. Manchmal habe ich auch ein Herz für schlechte Spiele. Ja, habe ich leider nicht mitgespielt, sondern...
Wir sagen nicht schlechte Spiele, wir sagen unrunde Spiele. Spiele mit Ecken und Kanten.
Ja, das ist tatsächlich... Also
es ist kein schlechtes Spiel, weil dann würde es nicht weiterlaufen. Es ist ein Spiel mit Ecken und Kanten, was für den europäischen Markt vielleicht nicht so gemacht ist. Mhm. In Amerika hat das Spiel viel mehr Erfolg.
Es ist erstaunlich, weil es wirklich nicht rund. Also
Ecken und Kanten.
Ja, aber das Thema trägt und offensichtlich ist es beliebt. Aber trotzdem, ja, ich habe ja auch ein Herz, wie gesagt, für eckige Dinge mit Kanten und Fehlern. Und dann habe ich tatsächlich im Prototypenbereich sind wir angesprochen worden und haben einen Prototypen gespielt von jemand, also so ein ziemlich fertiges Ding, was auf Kickstarter jetzt auch bald geht. Das heißt Knee Deep in Hexes, also knietief in Hexes. Und es kam mit dem Approach, dass es wie ein 90er-Jahre Echtzeitstrategiespiel ist. Und was man sagen muss, die Boardpräsenz ist richtig gut. Das sind kleine 3D-gedruckte Panzer, Strukturen, ich glaube 2 oder 3 verschiedene Strukturen, ein Turret, also ein Turm, ein Extraktor, was so ein Kraftwerk-ähnliches Ding ist, und eine Fabrik. Und man spielt es auf ganz vielen Hexfeldern, die eine interessante Mechanik haben, um die zu aktivieren. Und wie gesagt, es sieht von den Miniaturen her, die selber 3D gedruckt und designt sind, sieht das richtig, richtig gut aus. Die Ernüchterung für mich kam dann erstmal, du hast 3 Kampfeinheiten und die sind quasi es gibt die leichte, die fährt 3 Felder mit jeder Aktivierung, hat aber dann 1 im Angriff und in Lebenspunkten. Dann haben wir die Zweier, die überall 2 fährt und auch 2 Angriff, 2 Verteidigung hat. Und dann haben wir die Dreier, die überall 3 hat, bis auf der Bewegung. Also, ja, es fährt langsam und schießt dick und hat auch dick Leben. Und das ist, naja, wenn man sich allein das erste Battle Isle anguckt, dann hat man halt schon hätte man eine Idee kriegen können, was spannend ist an Fahrzeugen und Panzern. Und wenn man halt nur die 3 als Kampfdingsbums hat, war erstmal so ein kleiner, sieht aber super aus. Für mich noch schlimmer war die Mechanik selber, weil du hast, wie gesagt, sehr viele Hexfelder. Und mit jeder, du setzt Extraktoren hin an Energiepunkten und an Ressourcenpunkten und kriegst dann jede Runde einfach das, was daneben, neben dem Feld deines Extraktors steht, zusätzlich zu dem, was auf deiner Startkarte steht. Und mit den Ressourcen baust du neue Sachen, okay? Und mit den anderen, jetzt kommst, hast du Energiepunkte und dann gibst du einen Energiepunkt aus und dann fährt der kleine Panzer fährt 3 Felder, oder du gibst einen Energiepunkt aus und der mittlere Panzer fährt 2 Felder, oder du gibst einen Energiepunkt aus und der große Panzer fährt 1 Feld. Und du hast halt eine Karte mit ein bisschen Hindernissen und Hexfeldern und du versuchst eigentlich deine Panzer möglichst in Hexfelder zu kriegen, die du dann aktivierst, um damit dann alle Angriffspunkte von allen Guten und Bösen zusammengezählt werden und dann wird einfach verglichen, wer die meisten Angriffspunkte hat und die Differenz weichst du dann als Schadenspunkte dem Gegner zu. Den gegnerischen Einheiten, wer dann diesen Kampf gewinnt. Und da ist so viel Ernüchterung für mich drin, weil dieses Kampfsystem ist super langweilig. Es ist wirklich super langweilig. Ja, es klingt spannend auf dem Feld, dass du dann gucken musst, aber eigentlich das Spielgefühl ist nicht das eines 90er Jahre Echtzeitstrategie spielst. Vielleicht noch, dass du am Anfang der Aufbauphase hast, wo du dann erstmal Fahrzeuge hinfahren musst, die dann irgendwas wohin bauen, damit du mehr Ressourcen kriegst. Aber schon das ist, zumindest bei den meisten Leuten, ist das Langweiligste. Die ersten Phasen beim Echtzeitstrategiespiel, wo man genau das macht, weiß ich nicht. Viele machen das auch, igeln sich dann ein und kämpfen bis zuletzt. Ist auch eine Strategie, aber es ist, Nee, das wirklich Langweiligste ist, in deinem Zug machst du nichts anderes, als du gibst Energie aus und dann zählst du kleine Hexfelder ab mit deinem Panzer. 1, 2, 3. Gibst du noch eine Energie aus, zählst du kleine Hexfelder ab und läufst mit dem Ding. Und wie dann, das ganze Spiel besteht daraus hin, wie stelle ich meine Panzer in Formation vielleicht noch, um damit die Kampfkarten noch besser sind, wie man im Kampf dann noch, man spielt eine Kampfkarte bei diesem Zusammenrechnen von drei großen Hexfeldern. Es ist halt fizzelige kleine Arbeit, wo du immer eine Energie runtergehst. Also, und das macht dann nicht etwa abwechselnd, sondern jeder macht das in seinem Zug komplett, während der andere dann zuguckt. Dann gehst du halt, eine Energie, 1, 2, 3, eine Energie, 1, 2, 3, eine Energie, 1, 2, 3. Das sind so schöne Figuren. Und das Spiel ist halt ein Spieldesign, was rudimentär runtergebrochen ist. Es gibt Actionkarten, okay, damit kann man dann noch Dinge machen, die man normalerweise nicht machen kann. Und es gibt verschiedene Decks, wo man dann sagen kann, okay, ich nehme zwei davon, um dann irgendwie einen Aspekt mehr zu haben. Dann hat man ja Ionenkanonen und kann einfach so Dinge Schaden zufügen, aber nur in der Verteidigung mehr oder weniger. Aber es ist, im Grunde ist es ein Spiel, wo ich Panzer abzähle, Felder mit Panzern Felder abzähle und das möglichst geschickt so arrangiere, dass ich drei große Hexfelder, drei neuner Hexfelder aktiviere, wo dann alles gegeneinander plus gerechnet wird und dann verteile ich Schaden zu. Das ist nicht aufregend. Ein Würfelwurf wäre aufregender. In dem Kampf passiert einfach abzählen. Und ja, ich habe eine Karte, die ich noch verdeckt spiele, und aber dafür muss ich dann... Meistens triggern die Karten nicht, weil ich nicht richtig stehe. Meistens bin ich blockiert und kann nicht das machen, was ich wirklich will, weil ich diese kleinen Panzer aneinander vorbei manövrieren muss. Oder ich stehe mir sogar selber im Weg, weil wenn ich zwei Felder gehe und das Feld ist besetzt, dann kann ich diese zwei Felder nicht gehen, sondern ich muss überspringen auf das nächst freiere Feld und das kann ich nicht zweimal hintereinander machen, sondern es fühlt sich leider nicht so an, als ob es, dass ich sagen würde, okay, das ist ein Spiel, weil das so fizzelig ist, würde ich das nicht oft spielen wollen. Aber die Miniaturen sind gut. Ich kann mir vorstellen, dass ich das Spiel tatsächlich auf Kickstarter dann backen würde, wenn ich gute Miniaturen zu einem halbwegs vernünftigen Preis kriegen würde. Weil die Miniaturen, die sind echt schön. Und vielleicht haben die noch andere, wie, weiß ich, einen kleinen Raketenwerfer oder eine Lafette, Raketenlafette, die ein bisschen weiter ist und noch ein paar andere Gebäude als diese zwei. Und dann wäre ich sofort dabei und würde wahrscheinlich, wenn das halbwegs vom Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, dann wird das so ein Kickstarter, wo ich den nicht für die Miniaturen machen würde.
Ist aber auch ganz schön schlimm zu hören fürs Spiel.
Ja, aber die sagen, die konnten unsere Rückmeldung auch gar nicht verstehen. Die haben nur Leute gehabt, die das Spiel super fanden.
Okay.
Ja, vielleicht findet das ja die Zielgruppe. Also ich bin's vom Spielsystem her nicht. Von den Miniaturen bin ich total dabei. Die sehen wunderschön aus. Und wie gesagt, ich guck mal, wenn der Kickstarter kommt. Kniedeep in Hexes schaue ich mir auf jeden Fall an, aber es ist halt für mich ein sehr, weil du machst halt nicht das, was du in Echtzeitstrategiespielen machst, und du hast keine Aufregung beim Kämpfen, sondern du hast einfach nur ein Organisator, also du zählst quasi Felder, Mini-Hexfelder ab, um dann irgendwie so ein Mikromanagement von deinen Panzern, damit die gut stehen bekommen und die Einheiten sind nicht spannend. Ja. Tut mir leid, aber ich würde gerne mehr Besseres darüber sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass das deine Zielgruppe findet. Das ist auch nicht sonderlich kompliziert dann, wenn du das mal drauf hast, weil du die Siegbedingung ist ganz okay, wer zuerst die Leiste voll macht, dann wird gezählt, wer die meisten kaputt gemacht hat. Das ist immerhin was man machen kann in dem Spiel, was das Spiel dann auch so auf 45 Minuten runterhält, und das ist okay. Also es dauert dann nicht zu lange für das, was es sein will. Also das ist gut balanciert. Aber was man dann selber im Spiel macht, ist halt leider für mich sehr unspannend.
Okay. Ich habe in der Zeit ein richtig gutes Spiel gespielt, und zwar das neue Challengers, was rauskommen wird, Beach Cup. Und zwar mit der Insert Moin Crew, die so rumgelaufen ist, so Möpa, Melli, Robert war mit dabei.
Von den Chaosbären?
Von den Chaosbären.
Cool.
Carsten Grosser mit seinem Sohn, also ein Jurykollege, und wir haben das neue Challengers gespielt, und ihr könnt euch auf viele coole neue Karten freuen. Was es etwas anders macht, ist so der Auswahlmechanismus. Man kann direkt am Anfang schon, kriegt man drei A-Karten rein, und man kann viel früher B-Karten mit reinnehmen. Aber immer wenn man sich für die schlechtere Karte entscheidet, also für zwei A-Karten anstelle einer B-Karte, kriege ich Fans. Also ich werde sozusagen gesiegpunktet. Ich werde also ein bisschen belohnt.
Ich werde gesiegpunktet.
Ich werde sozusagen ein bisschen belohnt dafür, dass ich mich für die vermeintlich schlechteren Karten entscheide. Und dazu kann man Trainer mit reinnehmen und diese Trainer haben nochmal Extrafähigkeiten. Hm. Was auch ganz spannend ist, also meine Extrafähigkeit war zum Beispiel, ich als relativ stark empfunden habe, ich konnte mir die drei obersten Karten angucken.
Und ich habe ja schon gehört, dass die Alicity-Karten plus eins geben soll auch sehr stark sein, ne?
Ja. Also das ist schon so, aber da muss man natürlich dann auch drauf spielen, so ein bisschen. Ich habe dann irgendeine Karte drin gehabt, die all meine Dreierkarten plus eins macht. Das heißt, ich habe gar nicht hauptsächlich darauf gespielt, viel stärkere Karten zu kriegen, sondern ich habe meine Dreierkarten immer geboostert. Und dadurch, dass ich ja dann auch noch sortieren konnte, mein Deck, konnte ich sehr gut abschätzen, wie früh die dann reinkommen.
Aber Martina, das ist doch bloß ein Glücksspiel.
Nein, es ist kein Glücksspiel.
Weil du schon wieder im Finale gelandet bist.
Ja, ich bin schon wieder im Finale
gelandet. Dauernd im Finale landest.
Ich glaube, ich bin einmal bisher nicht im Finale gelandet.
Erstaunlich.
In all meinen Challenges.
Aber Martina, das ist doch nur ein Glücksspiel. Ja, egal. Wir lassen die Diskussion. Spielt es öfters, spielt es unterschiedlicher, wenn ihr der Meinung seid, dass es nur ein Glücksspiel sei.
Ja.
Spoiler ist es nicht.
Für alle, die Challengers mögen, freut euch auf Challengers, also es ist nicht Challengers 2, es wird aber, also für mich ist es Challengers 2, es heißt Beach Cup. Es heißt aber nicht Challengers 2.
Ist das nicht eine 2?
Nee, es heißt Challengers
Warum
Beach Cup.
Warum habe ich dann so viele Bilder gesehen mit einer 2 da dran?
Keine Ahnung.
Heißt das nicht Challengers 2 Beach Club?
Es kann sein, dass der Prototyp Cup. So, also.
Okay.
Vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf, aber ich glaube, wir hatten uns darüber unterhalten, dass da kein 2 hinkommt. Und man kann dann mit beiden spielen, das mit 16 Leuten spielen. Denn du hast komplett neue Farben. Also, du kannst beide Spiele komplett miteinander kombinieren.
Habe ich mich auch durch unterhalten, dass es ja keine Spiele gibt eigentlich, dass man die nummeriert, dass es keinen zweiten Teil gibt. Aber es gibt ja dieses, wie heißt das, Marco Polo? Die Reisen des Marco Polo?
Ja.
Da gibt es auch ein 1 und 2 von. Also es gibt es schon im Brettspielbereich.
Ja, aber dementsprechend, da könnt ihr euch drauf freuen, wenn das klappt, zum Spiel kommt's raus.
Ja, das war fast der Samstag. Ich bin dann lecker essen gegangen, weil das war auch dieses Pizza True Italian Pizza Festival.
Da bist du mit den Insat-Moin Leuten Pizza essen gegangen.
Und dem Robert von den Chaosbären.
Ja, der gehört ja mit in diese Crew ein bisschen dann rein.
Von den Insat-Moin gehört er nicht mit rein. Der gehört in diese Streamer-Bubble von den Streamern. Da war auch die Mel dabei zum Beispiel.
Die gehört ja auch mit zum
Insat-Moin. Nein, sicher. Also der Robert gehört zu den Chaosbären.
Ja. Chaosbären und ist selber ein Streamer als Fire Driller.
Ja.
Ne?
Ja, egal. Auf jeden Fall war es sehr lecker.
Ja, Pizza. Ich war schlafen
heiß,
in der Zeit.
Heiß, es war heiß. Und es war das heißeste Tag und wir waren draußen und ich habe keinen Sonnenbrand bekommen. Weil wir waren schnell genug, obwohl ich noch nicht mal eingekämpft war. Und wir waren schnell genug da und wieder weg. Und wir haben Eis gegessen. Eis.
Oh, das wusste ich noch nicht.
Haha, ich habe Eis gegessen.
Das habe ich jetzt erst gehört.
Ja.
Ich war im Hotel mich ausruhen, denn um 17 Uhr hatten wir eine Einladung von Ravensburger zum großen Lokana-Event. Und was ganz spannend war, was ich mir auch schon vorher vorgestellt hatte, es war nur ein Bruchteil der Leute, die da waren jetzt die üblichen, sag ich jetzt mal, Brettspieljournalistinnen, sondern es waren ganz viele so Influencer und so da. Also so Leute.
YouTuber, die auf YouTube dann mal oder einen Magic-Podcast haben oder sowas.
Also es waren ganz viele Leute da, die wir überhaupt nicht kannten.
Oder Pokémon-Karten aufmachen, einfach nur. Gibt's ja in letzter Zeit ist das ja häufiger geworden, dass man irgendwie Magic-Karten oder YouTube-Booster-Packs einfach nur aufmacht und dann zeigt, was man gezogen hat und das dann.
Genau. Und das war jetzt das Lokana-Event, wo man halt zum ersten Mal die deutschen Karten spielen konnte, sehen konnte, die Mitte August rauskommen. Wir haben auch eine Sperrfrist, bis wann wir drüber reden
aber
dürfen.
Aber wenn diese Folge rauskommt, dann ist die Sperrfrist vorbei. Und wir können darüber berichten, was in dem zweiten Teil passiert ist von dieser...
Genau, denn ich war beim ersten Teil und leider wurde nur geredet und wir sind nicht zum Spielen gekommen. Der Björn ist dann aber geblieben, weil ich als Jurymitglied, wir haben samstags abends immer einen Abendempfang für...
Die Nominierten.
Für die Autoren und Autorinnen und die VerlagsmitarbeiterInnen von den nominierten Spielen. Auch um so ein bisschen eine schöne Atmosphäre zu haben. Die sind immer sehr nervös und so, dass man da abends schön zusammensitzt, ein bisschen isst, ein bisschen was trinkt, sich nochmal unterhält. Und da muss ich als Gastgeberin natürlich hin.
Ja.
Björn ist dann bei Lokana geblieben.
Willkommen zu dem Teil, wo wir über Locana reden, über das Locana-Ravensburger-Event, nachdem die NDA gefallen ist und wir frei über alle Teile berichten konnten für die Leute, die nur hier hinspringen, wo ich extra die Kapitelmarker hingetan habe. Hallo. Den ersten Teil, da haben wir, das war dieses Event in diesem kleinen Hotel gegenüber der Berliner
Brettspielcon,
der Berlincon, genau. Das war, da waren wir, erstmal musste man ganz lange anstehen und man musste seine große Karte, die man vorher mitbekommen hat, nicht vorzeigen tatsächlich, weil man auf der Liste stand. Dann musste man die NDA unterschreiben mit einem Stift
mit einer Feder
von Ursula. Das war so ein Grätenstift von dieser Ursula von Ariel. Ja, also, ja, die haben versucht,
Eventcharakter. Dann gab es nicht-alkoholische Cocktails in den Farben
der Tinten
von Locana.
Ich bin kein großer Freund von gefärbten Lebensmitteln, aber ja, es gab zum Glück auch Cola oder sowas. Und dann haben wir gespielt und, wir haben nicht gespielt.
Nee, wir haben erstmal ganz viel von den Designern zu hören gekriegt. Wie entwickelt sich so ein Logo zum Beispiel? Die haben erzählt, wie sie die Karten getestet haben, wie sie überhaupt das ganze System von Locana aufgebaut haben.
Wir hatten einen deutschen Grafiker, Illustrator da, der eine Zeitraffe gezeigt hat, wie er einen Aladdin gemalt hat und was man auch auf YouTube oder so mal ab und an mal sieht, wenn man sich dafür interessiert.
Ich fand das so spannend, dass der an einer großen Karte eine Woche sitzt.
Ja, wenn man das dann so machen würde in der Qualität, kann ich mir das durchaus vorstellen. Und der hat von seinem Circle-Moment in Life erzählt, dass das alles wieder zurückkommt, weil er schon als Kind Disney-Fan war und wir wollten spielen. Und dann musstet ihr gehen.
Ja,
und dann
wir mussten gab's dann Essen. Alle gehen.
Und das Essen war auch bunt. Und nichts gegessen und gehungert, aber es war...
Wie Björn erzählte, wie er nichts gegessen hat auf den Ravensburger Event.
Ja.
Ich habe ihm dann ein Foto geschickt, was ich gerade auf dem Spiel des Jahresabend gegessen habe.
Ja, und dann bin ich später dahin gegangen, habe da auch lecker gegessen.
Aber es war ja liebevoll gemacht, denn das Essen war auch wieder in den Farben der Tinten, ne? Also, ja. Man muss sich halt schon überlegen, das ist ja ein Event, um das Spiel in Deutschland dann auch zu pushen und zu zeigen. Das war das erste große Locana-Event, was nur dafür da war, weil als wir das letzte Mal was über Locana gehört haben, war das auf der Spiel.
Bei der Ravensburger Spiele-Präsentation, genau. Ja.
Und hier war das jetzt das reine Locana-Event, was natürlich dann auch für die ganzen Influencer und für coole Bilder gemacht wurde. Und dann ist so ein gefärbtes Essen, sieht natürlich einfach auch cool aus.
Und dann haben wir Demo-Decks gespielt. Demo-Decks, das war wahrscheinlich das, was du schon auf der UK Gamescon gespielt hast. Die hat man auch schon vorher schon mal gesehen. Und da stand auch hinten, die waren gedruckt, die Rückseiten waren gedruckt mit Demo-Deck. Und ja, da hat man einfach so ein 10-Punkte-Spiel gespielt. Aha. Hat man einfach
wir wollten nicht so lange aufnehmen.
Ja. Schön, dass wir jetzt hier bei einer Stunde 50 angekommen sind. Da haben wir die Demo-Decks gespielt und wir haben so ein angeleitetes Spiel gehabt, was so sich ein bisschen gezogen hat, weil eigentlich, ja, mach mal hin, ja, ich weiß, was man machen kann.
Ja, aber neuen Karten erklärt. Du musst ja davon ausgehen, weil wir haben ja zu Locana noch gar nichts erklärt. Locana ist ein...
das Disney Trading Card Game, weil die haben sich gedacht, Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Flesh and Blood als neuestes, die gehen alle so steil. Jetzt möchte Ravensburger da auch mitmischen und die Disney-IP ist halt sehr zielkräftig und wenn die versuchen jetzt die Zielgruppe anzusprechen, die
dazwischen eigentlich ist.
Ja,
oder?
Also Yu-Gi-Oh! Muss man ganz ehrlich sagen, ist ein sehr kompliziertes Spiel, weil es auch eine komische Genese hat. Pokémon ist eigentlich auch zu kompliziert für das, was es machen will. Es ist anders genug als Magic, aber kompliziert. Und Locana ist jetzt eigentlich ein Magic in einfach mit ganz vielen Dingen, die weggelassen wurde. Und
genau, das bedeutet, die Leute, die Magic spielen oder andere Trading Card Games, die kommen natürlich sehr schnell rein, aber das war jetzt ja ein Event auch für Leute wie zum Beispiel mich, ne, die jetzt nicht so viel spielen, die vielleicht auch einfach mehr Guiding brauchen, also die einfach das mehr brauchen, dass man deutlicher sagt, wie man das Spiel spielt. Weil das merkt man schon, Ravensburger will den Start von diesem Spiel bombastisch machen.
Ja, und die will halt in dieses Segment rein, dass man das Spiel auch spielen kann. Und das, denke ich, haben sie dann auch erreicht. Weil im zweiten Teil gab es dann erstmal einen Bericht über die Lorcana-App. Die haben, witzigerweise haben die dann gesagt, und hier kann man alle Karten sehen. Und dann haben die tatsächlich auch so aufgemacht, dass man alle Karten sehen konnte. Und haben dann schnell mal runtergescrollt und alle so, ich sehe alle neue Karten. Quasi theoretisch hätte man von der einen Farbe dann, wenn man mitgeguckt hätte und vielleicht machen das dann die Leute auch noch, alle Karten gesehen, die jetzt noch nicht gepreviewt wurden, weil da gibt's ja auch strenge NDAs und so weiter. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, war mir auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Und also diese App macht schon Dinge gut. Du kannst zum Beispiel die in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen. Das heißt, wenn du eine deutsche Version von Mickey Mouse spielst, dann kannst du das in der App auch anzeigen lassen und dem Gegner zeigen, der nur Französisch spricht, um dann zu sagen, hier, das ist die Karte, die macht das und das.
Also das heißt, ganz kurz als Frage, ich kann mit der App komplett das Spiel spielen?
Nein.
Nein,
du kannst deine Sammlung verwalten.
Ah, okay.
Du kannst deine Decks zusammenstellen, du kannst eine Deckliste quasi anlegen. Ob du die dann exportieren kannst für ein Turnier, das wäre ja noch ein spannendes Feature. Konnten sie noch nichts zu sagen, aber vielleicht. Du kannst
okay,
halt.
Es ist also eine Verwaltungs-App.
Eine Verwaltungs-App. Und du okay. kannst halt die Counter zählen, die du brauchst, ne? Also du kannst dann deine 20 Siegpunkte, weil du spielst ja auf 20 Siegpunkte quasi. Und ja, das Spiel an sich, wir haben das dann, danach hat man dann Starterdecks bekommen. Das Witzige bei den Starterdecks ist, dass es eigentlich ein Deck ist mit 60 Karten. Wie bei Magic jede Karte maximal viermal theoretisch drin, darfst du haben in deinem Deckbau. Und aus zwei Tintenfarben bestehend. Das ist so die Deckbausache, das wusste man auch schon vorher. Und die haben aber in jeden Starter klugerweise auch einen Booster reingepackt, damit du dann direkt den aufmachen kannst und dein Deck verbessern kannst. Und du willst die Leute ja anfixen, dass die sich noch mehr Booster kaufen. Und das haben die dann auch theoretisch drin gehabt, sodass wir ganz viele geöffnete Starter bekommen haben, wo der Booster halt fehlte, weil das wollten die noch nicht, dass sie uns die Booster und damit theoretisch alle Karten, potenziell alle Karten zeigen könnten. Also hatten wir Starterdecks, die nur auf Starterdecks bestehen. Und da hatten wir jeder zufällig zwei bekommen von drei möglichen. Und wir hätten dann ein Turnier spielen können, in dem wir die Farben auch auseinanderreißen konnten. Also es sind ja immer zwei Farben. Und alle Karten sind entweder dann rot oder blau. Und die konnte man auseinanderreißen. Und dann hätte man auch rot und grün zusammen spielen können, wenn man das gewollt hätte. Aber wir wussten ja alle gleich wenig darüber. Spannend ist, dass die Demo-Decks im Prinzip auch nur aus den Startern bestanden. Also in den Demo-Decks war nichts anderes. In den Startern sind ein bisschen Karten mehr drin als in den Demo-Decks, aber im Grunde sind es die Demo-Decks auch zwei einfache Starter. Nur aufgebohrt.
Jetzt ist ja für mich, also wenn ich in Magic zwei unterschiedliche Farben spiele, habe ich ja auch unterschiedliche Länder dabei, die mir unterschiedliches Mana bringen, mit denen ich die Kartenkosten bezahle. Warum habe ich denn bei Lorcana unterschiedliche Farben? Denn das, was ich ja ganz angenehm finde, ich kann fast jede Karte als Ink benutzen. Und das Ink ist ja einfarbig.
Genau. Also, und die Farben bei Lorcana funktionieren erstmal nur fürs Deckbau. Das heißt, du darfst dein Deck aus zwei unterschiedlichen Farben zusammenstellen. Du kannst dann aber auch 59 rote Karten und eine blaue Karte nehmen, die dann diesen Inks sind. Jetzt kommt noch eine Sache, die... Also theoretisch haben die diesen sechs Farben Eigenschaften zugeordnet. Das heißt, die roten sind eher aggressiver, die pinken, purple, die können mehr Karten ziehen oder die legen Fokus darauf. Die Grünen, weiß ich gar nicht, was die machen, aber die vielleicht heilen die besser. Und die Grauen, die Steel Ink, die buffen sich selber besser und so. Also die haben alle so ein Feld, was sich theoretisch auch ein bisschen überschneidet. Aber theoretisch hat jede Farbe so ihre Nische, dass sie das zusammen machen können. Jetzt könnte man natürlich meinen, okay, so eine Elsa, die ist dann welche Farbe und wo gibt's die? Und die haben sich dann für den einfachen Weg entschieden, dass wenn das langlebiger sein soll, man sowieso irgendwann machen würde. Es gibt jede Karte, jeden Helden und es gibt keine Bösewichtsfarbe. Also es gibt nicht irgendwie bei Magic wäre es zum Beispiel schwarz, da sind ja eher die Bösewicht-Charaktere drin. Mittlerweile gibt es auch Bösewichte in weiß, aber diese Sachen sind nicht einer Farbe zugeordnet. Das heißt, es kann jede Karte in jeder Farbe geben. Und je nachdem, was für Effekte die machen, passen die zwar vielleicht ein bisschen besser dann in die eine. Also wenn man sagt, okay, ich tappe andere Charaktere und das ist eher die Farbe von Lila, dann hast du auch die Fähigkeit von diesem Charakter, der andere tappen heißt ja zur Seite drehen, erschöpfen. Ja, darf man nicht sagen, weil
wir schon.
Tappen ist
Magic.
Wizards of the Coast Ich glaube, gibt's nur drei Spiele, die das überhaupt machen dürfen, sagen dürfen. Ja, also zur Seite drehen, erschöpfen, damit man nichts mehr machen kann. Das ist halt eher eine lila Farbe. Und dann würde halt die Elsa, die das dann durch Einfrieren dann auch machen kann, auch eher lila sein. Und ja, die Elsa, die man in der Preview gesehen hat, ist auch lila. In Star Trek ist übrigens keine Elsa drin, was sehr traurig ist. Aber ja, das ist, glaube ich, eine Arielle ist, glaube ich, drin. Und eine Rapunzel ist auch drin. Aber auch nur eine Version, weil es gibt die tatsächlich dann in
allen Farben. Mehr,
ja, nee, nicht in allen Farben unbedingt, aber es gibt die mehrfach. Mickey Mouse gibt es wahrscheinlich in allen Farben. Ich glaube, da hat man jetzt auch schon 5 verschiedene Mickey-Mäuse gesehen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. In jeder Farbe mindestens eine, in manchen sogar 2. Weil die kann man auch dann übereinander spielen. Also man kann dann quasi eine 7 kostende Mickey Mouse auf eine 2er legen und die 2er quasi dann mit verschmelzen, muss man nur 5 zahlen.
Okay.
Und sowas. Also man kann die besser machen. Im Grunde ist das aber ganz einfach. Die haben, jede Karte hat so Punkte an der Seite. 1 bis 4 habe ich bisher gesehen. Dann kannst du die, wenn du dran bist und die schon eine Runde liegt, so wie bei Magic Einsatzverzögerung, kannst du die zur Seite drehen, also erschöpfen. Und dann kannst du die auf Queste schicken und dann kriegst du so viele Siegpunkte, wie die an der Seite anzeigt. Also die einfachen kriegen nur 1 Siegpunkt und kannst dann bis 20 hochgehen. Und du kannst theoretisch auch Gegner angreifen, aber nur welche, die schon zur Seite gedreht sind. Das bedeutet, wenn du die werden dann angreifbar quasi. Das kannst du auch nicht abfangen. Die machen sich dann gegenseitig auch einen einfachen Schadenswert. Die haben dann so, weiß ich nicht, 2 Angriff, 2 Verteidigung. Und der Schaden bleibt liegen, so wie bei World of Warcraft. Und dann machen die sich gegenseitig Schaden und hauen sich dann eventuell in den...
Was ich ja ganz nett finde, ist ja so die Idee, dass wenn ich das jetzt einfach mit jemandem spiele, ne, mit einem Kind oder so, die halt zum Beispiel Elsa jetzt total liebt, die kann so ein bisschen ihre Elsa schützen, indem sie dann zwar vielleicht nicht klug spielt, weil sie die nicht auf Quest schickt und damit keine Punkte kriegt, aber solange die Elsa nicht benutzt, kann man die eigentlich auch nicht angreifen und wegmachen. Also so vom Familiencharakter her. Das wäre kein kluges Spiel.
Es gibt auch sehr wenig Effekte, die statisch sind, also die immer gelten, wenn die Karte drauf liegen. Aber ja, du musst die Elsa dann einsetzen. Du kannst die theoretisch heilen. Du kannst einfach 4 Elsas spielen in für die 5 Kosten und 4 Elsas spielen die 2 Kosten. Dann hast du 8 Elsa in deinem Deck. Dann spielst du sie halt einfach nochmal aus. Oder du nimmst Karten vom Ablagestapel wieder auf die Hand zurück. Das geht alles.
Aber ich kann die auch einfach liegen lassen, wenn ich jetzt einfach, ich meine, wir kennen ja...
Dann hast du
ja
eine Elsa auf dem Feld, aber die macht die
ja
auch nichts.
Nee, aber es kann ja jemand erfreuen, der einfach Disney liebt, Kinder, und die ist nicht angreifbar. Ich finde das schon gut.
Auch da kann man Schaden verteilen. Also es gibt Karten, die dann sagen, lege 2 Schaden drauf. Also,
okay.
Auch wenn die nicht getappt ist.
Ich habe auch Karten gesehen, die Karten tappen vom Gegner.
Ja.
Also wenn sie dann angreifen.
Einer Elsa-Version kannst du halt tappen, um eine gegnerische Karte zur Seite zu drehen. Noch die Ressourcen, was auch so als toll bezeichnet wird. Du kannst jede Karte, legst du verdeckt als Ressource, fast jede Karte. Es gibt einige, da darfst du es nicht. Aber die meisten Karten darfst du verdeckt als Ressource legen. Die gilt dann für alle anderen einfach als Karte, die du dann auch zur Seite drehst und dann
als Ink
damit bezahlst, genau, als Tinte. Das ist ja so, die haben auch eine wilde Geschichte darüber, dass wir Luminari sind und die dann so Tinte verwenden, um Abbilder von den Originalcharakteren in ihrer Geschichte zu erschaffen und so weiter. Also es ist alles ein bisschen in eine Story eingebettet, warum wir dann jeder 2 Elsa spielen können und so. Aber ja, ja, nette Geschichte drumherum, warum das funktioniert vom Lore her. An sich hauen wir uns auf die Schnauze mit Disney-Charakteren. Und es ist auch so einfach, dass ich nicht interagieren kann im gegnerischen Zug. Also bei Magic könnte ich ja immer mal was im gegnerischen Zug machen, durch schnelle Zauber, durch Instants oder durch Count-Gegenzauber. Das funktioniert ja alles nicht. Du kannst nur in deiner Runde was spielen.
Ah, okay.
Also das ist auch einfacher gehalten dann. Und du kannst halt, wie gesagt, jede Karte verdeckt als Ink spielen. Das ist aber auch eine Sache, die gab es schon zum Beispiel bei dem World of Warcraft Training Card Game. Da konntest du das auch machen. Also es ist jetzt nicht so was super Innovatives. Aber es macht natürlich diese
Aber Sachen, die Verbindung von allem bringt doch jetzt schon ein familienfreundliches Trading Card Game raus, oder nicht?
Ich finde schon, dass es hat sehr einfache Regeln. Die Karten machen nicht viel Neues. Was man so, du kannst mal für spezielle Effekte kannst du halt Songs, Karten, das ist noch das Witzige. Es gibt Gegenstände, es gibt Songs, es gibt Aktionskarten und es gibt Charaktere. Und die Songkarten sind eigentlich auch nur Actionkarten, die man aber durch Tappen von einem Singer, der gleich viel kostet oder weniger oder mehr, dann ausspielen kann. Und dann gibt es Karten, die sind dann besonders gute Singer oder eine Ariel an Land, die kann dann von Lorher halt nicht singen, ne, weil die ist ja stumm in dem Film. Die darf dann gar nicht singen. Und dann kannst du halt diese Effekte auch für die Singkosten spielen, was heißt tappen. Ansonsten versucht man halt, die von dem Gegner zu stören, die Lore-Karten, die Quests machen, und wer als erst 20 hat, hat gewonnen. Es gibt ein paar Effekte, wie dass jeder eins abgeben muss, einen Quest mal, also einen Siegpunkt abgeben muss, aber die sind dann auch nicht so stark, dass man das nicht auslaufen könnte. Es gibt Direktschaden, es gibt Heilen, es gibt alles mögliche Karten, die muss man zuerst wegmachen, wenn die angreifbar sind, weil die halt so eine Bodyguard-Funktion haben. Es gibt Rush, da kannst du sofort Gegner angreifen, wenn die ins Spiel kommen, anstatt die Einsatzverzögerung zu haben. An sich ist es 60 Karten mit jeder viermal drin, ziemlich genau wie Magic. Erinnert mich so ein bisschen an Magic, an ganz, ganz früher und ganz, ganz simpel, weil du hast halt auch sehr viele Karten, die sind einfach nur, kosten eine Ressource zum Ausspielen und sind dann 2-2 und machen Questen 1, also so ohne Spezialfähigkeiten. Es gibt ganz viele Karten ohne Spezialfähigkeiten. Das sind so, es gibt heute kaum noch neue Karten von Magic, die nicht irgendeine Spezialfähigkeit hätten. Zumindest ein Keyword oder irgendwas so. Und das ist ja ganz, ganz wenig. Also du hast ganz, sehr viele Karten, die sind einfach nur, man würde die in Magic Vanilla nennen. Also die haben nichts Besonderes.
Ja, aber das ist doch, also ja. Wenn ich ein, also das Disney-Thema ja. Ist ja schon eher ein Familienthema. Ja. Und dementsprechend habe ich doch hier eine einfachere Form, weil es kommt nicht drauf an, wie viele Länder ich auf der Hand habe, wie bei Magic, die richtigen, sondern ich kann fast jede Karte immer pro Zug als Ink ausspielen, weil es ist ja auch gleich, ich mal eine Karte für Ink ausspielen kann. Also ich habe jetzt ja nicht viel Disney Locana gespielt. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin nicht wirklich die Zielgruppe, weil ich nicht wirklich die Trading Card Gruppe bin und auch nicht die Disney Gruppe.
Ich denke, die Fünfjährige kann das spielen, auch wenn sie noch nicht lesen kann. Diese Kinder prägen sich sowas ein und Zahlen können sie lesen. Und die können damit ins Spiel und was passiert, es passiert was. Also man kann es theoretisch spielen, ohne es zu lesen, wenn sich die Kinder dann die Karten einprägen oder die dann immer sagen, was die machen. Die können dann auch einigermaßen mit Strategie spielen. Ja, zumindest Vielspielerkinder sowieso. Man kann ein bisschen, man kann halt Disney-Figuren spielen. Okay, ja. Und wer, es gibt unglaublich viele Menschen, die Disney total verehren. Und diese, du kriegst halt die Kinder, die jetzt Disney-Filme und Serien gucken. Du kriegst auch die Leute, die früher, die dieses nostalgische Gefühl an Disney haben. Und du kriegst vielleicht sogar die Oma, die dann sagt, ah, ich habe auch immer schon Dornröschen. Und hier ist Aurora, die Dornröschen von Disney. Die ist auch dabei. Ach, ja, schön. Und das sind wenig genug Karten. Das ist, wahrscheinlich ist Romy komplizierter als Disney Locana. Insofern, ja, gibst dir ein Deck und kannst mit allen spielen. Wird funktionieren. Es gibt Glitzerkarten zum Sammeln, in jedem Booster eine. Das ist auch nett. Die Karten sind, die Booster-Packs sind noch nicht so hoch gepreist wie bei Magic gerade. Bei Magic geht's gerade total wild ab. Ist die Frage, wie schnell die dann andere Welten reinholen. Theoretisch hat Disney ja auch die Star Wars-Rechte und die Marvel-Rechte. Also, bevor denen gar nichts mehr einfällt, ja, da werden sie ihre eigene Lore brechen und wahrscheinlich, ja, dann kannst du Luke Skywalker gegen Captain America und Rapunzel mit der Bratpfanne eins überziehen können. Irgendwann in der Zukunft, bevor denen gar nichts mehr einfällt, werden die auch die Kuh melken. Aber erstmal haben sie nur die klassischen Disney-Sachen. Pixar ist wahrscheinlich noch das Erste, was die dann noch mit dazu nehmen können.
Weil es ja doch, also es ist ja schon als Familienspiel angelegt.
Ja.
Also das ist ganz klar. Und wir sind gespannt. Wir können ja schon ein bisschen spielen. Wie gesagt, Mitte August kommen dann die Decks raus. Dann kann man das kaufen. Und wir werden bis dahin auf jeden Fall Locana gespielt haben. Wir nehmen es jetzt mal mit in den Urlaub mit den Kids. Und dann schauen wir mal,
ich kann mich auch nicht davon freisprechen,
wie die ankommen werden.
Ich kann mich auch nicht davon freisprechen, da wahrscheinlich was von zu kaufen.
Wie gesagt, wir brauchen eine Elsa.
Wahrscheinlich, finde ich auch. Ist auch die Frage, wie gut man dann an der Elsa rankommt, die dann auch glitzert, ne? Also die Preise werden spannend.
Brauch
werden
jetzt nicht
auch
direkt eine Glitzer-Elsa.
Weiß ich nicht. Willst du nicht alles glitzern haben?
Nein.
Ist die Frage, ob nur die Rares glitzern oder auch die Commons ankommen.
Ich habe keine Ahnung. Also auch wir wissen ja noch ganz wenig. Ne? Wir haben jetzt halt ein bisschen Vorwissen, weil wir halt die Decks schon da haben und das schon mal spielen können ein bisschen. Ich habe ja auch ein bisschen schon gespielt. Für mich sind Punkte, die ich bei Magic nicht so gut finde, sind für mich persönlich bei Disney Locana besser, weil aber auch Disney Magic ein altes System hat. Wir wissen ja nicht, wie Magic aussehen würde, wenn sie es heute rausbringen würden.
Ich habe das mit jemandem gespielt, lustigerweise, und der meinte, also ein erwachsener Mann, und er meinte, ich habe keine Emotionen damit. Also er spielt das, und das kann man so runterspielen mechanisch, aber wenn du nicht mit den Figuren und so drin bist, was natürlich Kinder wahrscheinlich eher können oder
Ja. Aber ja, genau aus dem Grund habe ich ja gesagt, weißt du, wenn die eine Elsa im Deck ist, weil man sie hat und man will sie schützen, weil man Elsa so liebt, hat das Kind in diesem Spiel die Chance, auch wenn es nicht klug ist, so zu spielen. Wenn ich den
Charakter... Nein, hat sie nicht, weil du kannst immer noch 2 Schaden drauflegen mit einer anderen Karte.
Ja, aber dann heil ich. Es ist, ja, es ist trotzdem anders, als wenn ich... Weil rein theoretisch kann ich nur Sachen angreifen, die benutzt wurden.
Es gibt eine Karte, 5 Ressourcen ausgeben und zerstöre eine Kreatur.
Ja.
Ja, ist so.
Ich ja, sag, natürlich. Nein,
du kannst deine Elsa nicht schützen. Du kannst sie nicht schützen. Du musst noch eine spielen und noch eine. Papa, kauf mir noch eine Elsa. Die eine wird immer zerschossen. Aber ich glaube, man kann in 2 Farben zumindest halb Arvendale darstellen. Ich, Olaf ist pink, Elsa ist pink, lila, Amber? Was ist das? Also Tintenfarbe.
Du bist der Lokana-Spezialist.
Ich glaube auch, die Anna ist pink. Christoph ist, glaube ich, eine andere Farbe.
Okay.
Den einen Christoph, den ich gesehen habe. Aber vielleicht gibt es auch einen pinken Christoph.
Ja. Wir werden das sehen. Also wir werden auf jeden Fall Lokana spielen und dann werden wir mal sehen, was wir dann darüber berichten werden, wenn wir es mehr gespielt haben. Jetzt sind ja alles eher Demo-Runden und Ersteindrücke zu Lokana.
Seit ungefähr zwei Jahren kann man bei Magic auch Herr der Ringe Gandalf gegen Stranger Things 11, gegen Warhammer Space Marine, gegen alles in einem Deck haben und gegen Dr. Who bald antreten lassen. Es ist gerade wild, was da passiert. Und Street Fighter gibt's auch von My Little Pony gab's schon vorher. Es gibt gerade bei Magic, die machen gerade, kollidieren alle Welten zusammen und du wirst irgendwann alles in Magic spielen können. Das ist sehr verrückt. Ich mag's total, aber ich kann verstehen, wenn die dann sagen, oh, mein altes Magic. Ja, aber so der Weg geht dahin, Lizenzen zu kaufen für Magic und ganz wilde Dinge machen. Dr. Who! Ich freue mich. Ja. Wo waren wir dran?
Das war der Samstag. Danach bist du Samstag zu uns essen gekommen.
Ja, davon muss ich mich am Sonntag erstmal erholen.
Genau. Sonntag ist der Tag, wo der Björn die meiste Zeit frei hat und ich arbeiten muss. Wir haben dann erstmal unsere Sitzung, weil das ist auch eine Sache, die meisten Leute nicht wissen. Wir wählen kurz vorher. Also wir haben sonntags abends ist die Verleihung. Sonntags morgens haben wir unser Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres und die andere Jury das Kinderspiel des Jahres gewählt. Und, was mich immer noch überrascht, wir kriegen nur gesagt, wir haben ein Ergebnis.
Ja.
Und dann noch das Verhältnis und das war's. Und dann kann ich mir halt herleiten und denken, was der Sieger oder die Siegerin war. Da wir das diesmal in Umschlägen hatten und die Pöppel nicht beschriftet waren, wusste ich, bis der Umschlag aufging, nicht, was wirklich drinsteht.
Also wenn du ein Ergebnis hast und sagst dann, okay, 11-1 wurde gewählt, ein Ergebnis. Okay, und du weißt selber, wie du gewählt hast und du weißt selber, wie jemand anderes gewählt hat, wenn du den fragst, das könnt ihr ja auch machen,
ja,
dann weißt du eigentlich aber schon, was wer sein wird. Ich habe übrigens nicht gefragt, mir war das auch völlig schleierhaft bis zuletzt.
Ich wusste es ja selber nicht.
Ja, ich habe auch dich nicht gefragt. Ich wollte es auch gar nicht wissen, la la la.
Genau, dann gibt's noch eine kurze Mitgliederversammlung. Da haben wir unsere beiden neuen Mitglieder, die erst ab dem 1.8. dabei sein werden, die Michaela und der Tobias, waren dann zum ersten Mal in der Sitzung schon mit dabei. Und dann wurde geprobt. Und wenn ihr euch die Verleihung, die könnt ihr euch immer noch im Stream angucken, die abends um 18 Uhr war. Wenn ihr euch die anguckt, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass man ungefähr 50 Minuten braucht, bis man entschieden hat, wie man einen Tisch zum Beispiel stellt oder so. Also Proben bedeutet halt wirklich den ganzen Tag zu gucken, dass die Veranstaltung abends so gut wie möglich über die Bühne geht. Es gab mittags noch ein Essen zwischendrin. Um 15 Uhr ist dann die Generalprobe, wo dann die nominierten Verlage und Autoren nochmal eingeladen sind. Dann sehen die schon mal, wo die sitzen zum Beispiel.
Die werden auch schon mal auf die Bühne gebeten und kriegen dann schon mal, hier, du kriegst jetzt deine Urkunde, und hier, bitte, das Spiel des Jahres ist Monopoly.
Genau, wir haben dann alles ein bisschen geübt und auch da gibt es ja wahrscheinlich Verbesserungen, wie man das nächste Jahr anders machen kann und so weiter. Und ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte irgendwie noch ein bisschen Zeit an dem Tag, hatte ich aber gar nicht. Ich hatte dann irgendwie noch 20 Minuten, mich umzuziehen und zu stylen und dann ging es schon.
Spiel des Jahres war dann, ging los. Und wie gesagt, das sind alles Ehrenämter, die das machen, die dann auf der Bühne sind, die das normalerweise nicht so machen. Also ihr jetzt als Jurymitglieder. es müssen auch nicht alle, aber irgendjemand muss ja dann doch da stehen. Ne? Und es gibt natürlich immer welche, die sagen, okay, ich mache lieber das lieber oder das lieber.
Also wir haben ja alle Jobs in der Zeit. Also selbst ja. Die Leute, die ihr nicht auf der Bühne seht, die übernehmen dann zum Beispiel den Twitter-Account oder den Instagram-Account. Oder wir hatten ja dieses Jahr diese riesengroßen Spieleboxen, die aufgestellt werden mussten. Da standen an zwei Seiten Jurymitglieder. Oder der Empfang, wir haben ja einen Empfang vorher. Also wir haben ja, die Leute dürfen ja schon früher rein und die müssen ja dann auch, muss geguckt werden, Gästeliste und so weiter. Also wir sind eigentlich alle beschäftigt während der Verleihung.
Das war sehr witzig in den Proben, wo Steff hat das gemacht, ne, mit Julia. Die haben immer wieder diese großen Spieleboxen auf die Bühne gestellt und bei den Proben, die dann auch noch schnell, weil die dann auch immer schneller abliefern, hat man immer das Gleiche hingestellt. Ich wollte jetzt nicht den Namen sagen, hast du das gespoilert, dann super. Okay. Die haben immer wieder den gleichen, die gleiche Kiste dahingestellt und wieder runtergenommen. Das sah wirklich sehr, sehr kafkaresk aus. Also, als ob man in so einem schlechten Monty Python Sketch war, wo die immer wieder das gleiche Spiel hingestellt haben und das gleiche Spiel wieder zurückgestellt haben, musste wieder hinzustellen. Aber ja, das zu sehen, wie die Abläufe geprobt werden und dann noch verbessert werden und welche Witze gehen müssen, welche Witze reinkommen.
Ich hab den Autoren gespielt von Gigamon, der dann gefragt wurde, welches Element er am liebsten wäre.
Elemon?
Ja. Welches? Und dann hab ich genau die Antwort gegeben, die er auch gegeben hat.
Und er war nicht dabei, um das abzugucken.
Ja. Das war so. Also dementsprechend, wir sind da die ganze Zeit irgendwie in Action und es wird geprobt und ich glaube, dass wir vieles gut gemacht haben. Ich fand die Verleihung, obwohl sie fast 2 Stunden lang war, recht kurzweilig, aber ich war natürlich auch total aufgeregt, weil ich ja selber auf der Bühne war.
Es gibt immer Kritiker, die dann auch immer sagen, hätte man so und so und so machen müssen, aber man muss immer gucken, woher man kommt und wo man hin will und was möglich ist in so einer
Sache. Und für uns ist immer das Spiel und die Autoren stehen im Mittelpunkt an dem Tag und ich glaube, das ist halt auch das Wichtigste. Und es sind keine Special Guests, die super witzig da die Moderation machen oder so. Ich finde das gut, dass das alles aus uns herauskommt, aus dem Verein herauskommt. Und klar könnte man das professioneller machen, aber ich finde gerade, dass wir uns als Jury da auch hinstellen und die Sachen übernehmen, finde ich wichtig und gut.
Mhm.
Und danach gab es einen Empfang.
Ich habe immer noch die Bilder von den Proben von Stefan Golisch vor Augen, der auf Knien rumkraxelte und das Kind in den Proben gespielt hat, ne, den kleinen Elias. Ist die Schule nach dir benannt? Ja.
Genau. Denn wir hatten zum ersten Mal war die Verleihung zusammen mit dem Kinderspiel wieder. Das gab's früher schon mal. Wir haben das jetzt wieder alles zusammen, weil wir halt auch gedacht haben, wir sind zusammen eine Jury. Also wir haben unterschiedliche Juryausrichtungen, aber wir sind zusammen ein Verein und wir wollen das auch wieder zusammen machen. Und ich glaube, dass wir das auch recht gut hingekriegt haben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Kinderspiel des Jahres ist Mysterium Kids geworden. Spiel des Jahres.
Das hat eine Tambourin?
Ja, ein Tambourin drin.
Das ist so eine Trommel mit Fell überzogen eigentlich.
Ja. Das ist total witzig, weil du musst halt die Karten, die du siehst und der Geist möchte halt, dass...
Er kann nur darüber kommunizieren. Und dann musst du halt. Ja, witzige Sache. Habt ihr gesehen, könnt ihr euch angucken. Ist ein bestimmt ein tolles Spiel. Ich habe es leider noch nicht gespielt.
Wir haben es aber hier.
Wir haben es hier?
Ja.
Okay.
dann haben wir Kennerspiel des Jahres ist Challengers geworden.
Ja. Challengers.
Ein Capture the Flag-Spiel mit Turniermechanismus.
Wo man die Entscheidungen vor dem Spiel und nach dem Spiel trifft und dann mitfiebert mit der eigenen Mannschaft.
Genau.
Könnte im Gegensatz zur Bundesliga auch spannend wird.
Könnte unsere Folge zuhören. Und Spiel des Jahres ist Dorfromantik geworden. Und für mich der Hammer waren jeweils die Reaktionen der Autoren. Also Challengers, die Autoren, die waren so glücklich, die haben nicht mehr aufhören können zu weinen. Also da wäre man, ich mit meinem mütterlichen Instinkt wäre am liebsten hingegangen, hätte die ganze Zeit getröstet. Und Dorfromantik, auch der Michael Palm und der Lukas Zach, die haben sich so gefreut. Das habe ich so extrem noch nicht erlebt in den anderen 2 Jahren.
Ja. Ja.
Und dann gab es noch einen Abendempfang, der total schön war mit Essen und
wo sich dann wieder Networking betrieben hat, natürlich auch. Denn ich habe eine große Ankündigung, die berühmten Chaosbären, da wird wieder was kommen und keiner wird ahnen können, wie gut das wird und es wird seriös werden.
Ich bin selber gespannt, was da kommt. Ich weiß zwar ein bisschen mehr als ihr, aber...
Ja, die Chaosbären.
Die Chaosbären werden wieder...
Lange unterschätzt, immer unterschätzt, aber sind nie verschwunden und nie weg gewesen. Ja, und kommen härter als jemals zuvor. Was sagst du?
Ja, und auch sonst hatten wir einen schönen Abend. Ja, und montags gab es da noch eine Pressekonferenz.
Ach ja.
Und also sonntags war schon ARD dabei. Montags war das ZDF bei der Pressekonferenz, andere Journalistinnen auch. Und nach der Pressekonferenz kamen dann aber über Telefon noch ganz, ganz viele Anfragen für noch Radiointerviews und so weiter und andere Interviews. Und der Bayerische Rundfunk hat dann noch angerufen und da könnt ihr euch was anschauen. Ich bin nämlich interviewt worden zusammen mit Michael Palm.
Die haben extra ein Kamerateam dann losgeschickt, ne?
Ja, und wir sollten ein Spiel spielen. Und wir hatten keine Spiele mehr da. Und was hast du mir gegeben?
Ich habe dir zwei Magic Decks gegeben. Die Martina hat Magic Deck gespielt mit Michael Palm. Damit die irgendwie Stock-Footage haben und haben es dann nicht...
Haben es nicht verwendet.
Vielleicht haben die jetzt im Archiv drin.
Ja, keine Ahnung.
Irgendwann sieht man dann irgendwann mal über Magic, dann, oh, wir haben ja noch Spielmaterial, dann sieht man, wie du spielst. Also, wahrscheinlich nur den Tisch, aber...
Genau.
Wir alle wissen dann, dass das Martina war.
Ich verlinke euch das, das war in den 16 Uhr Nachrichten, haben sie dann einen kleinen Beitrag gemacht. Also dementsprechend, Presse war diesmal sehr viel mehr als im letzten Jahr und ja, auch ich durfte mal wieder ins Fernsehen.
Ja, hast du gut gemacht. Guck mich nicht so böse an.
Ja.
Und das war
Berlin.
Das war dann die kurze Folge.
Ja, das ist das, was so los war. Was halt kommen wird, ist... Stadtland spielt in der Stadtbibliothek. September fängt es bei uns wieder an. Stadtland spielt Stadtbibliothek. Die Woche danach werde ich vormittags einen Vortrag halten bei der EU, bei der Hochschule, Internationalen Hochschule. Danach geht's zum Kosmos-Presse-Event und dann ist schon die Spiel fast da, denn die ist diesmal ganz früh, die ist ganz Anfang Oktober.
Tja, das macht Fuchs und Bär. Ja. Falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, seid ihr bekloppt.
Das sind alle die Leute, die nach Lokana weitergehört haben. Die zu Lokana gesprungen sind und dann gedacht haben, ach, wir hören noch ein bisschen
oder
weiter.
Oder die eingeschlafen sind und jetzt wieder aufgewacht sind.
Das kann natürlich auch sein.
Ja, ich keine Ahnung, ob euch ja dieses Format gefällt. Wir haben ein bisschen über Spiele gesprochen, immerhin.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Oh!
watch me play. Yeah.